Sebastian, wenn du die eine Figur aussuchen dürftest, fiktional oder non-fiktional, mit der du einen Körpertausch machen dürftest, wer wäre es?
Oh Gott, also fiktional oder nicht fiktional bedeutet auch, es könnte eine Figur sein aus der Vergangenheit oder der Zukunft.
Richtig.
Ja.
Natürlich. Die Figur aus der Zukunft wäre auch spannend. Okay, ja, erzähl.
Ja, also da spielen natürlich viele Komponenten jetzt irgendwie ein Stück weit eine Rolle. Ne? Also so generell würde ich gerne mal erleben, wie es ist, in einem Frauenkörper zu sein.
Ja, war auch meine Antwort in meiner Pubertät, aber vielleicht wäre sie heute ein bisschen eine andere.
Weiß nicht. Vielleicht nicht aus den gleichen Gründen, warum du das wirklich in der Pubertät herausfinden wolltest. Also es ist immer so die Frage, was du halt dann irgendwie erleben kannst. Ne? Also hätte ich dann meinen Geist noch irgendwie oder könnte ich, also was ich auch echt spannend finde, wäre im Gehirn eines Kindes zu sein. Ich glaube, es wäre auch sehr erschreckend und ich würde auch schnell wieder raus wollen. Aber einfach nochmal um zu verstehen, was da so passiert, finde ich das irgendwie auch ganz spannend. Aber ich glaube, du willst auf was anderes hinaus. Ne?
Ja, genau. Also ich sehe den Punkt, den du gerade ansprichst, weil wir natürlich da in der Philosophy of Mind sind und da bin ich gerne. Aber grundsätzlich, nein, so wie in Star Trek dargestellt. Also quasi kompletter Tausch des Geistes.
Ja, also ich bleibe da, also mein, genau, ich bleibe da, nur mein Körper ist ein anderer.
Genau.
Ja, keine Ahnung, mit irgendjemandem, der wirklich Macht hat, weißt du, so, oder, also da würde ich gerne mal reinschnuppern, wie das ist in dieser Welt, von Macht und Games, so.
Jetzt, so kapitalistische Macht, also möchtest du einfach unglaublich reich sein, möchtest du Elon Musk sein?
Nein, ich möchte auf gar keinen Fall, wirklich auf gar keinen Fall Elon Musk sein, ich möchte auch keiner von diesen anderen Dudes sein.
Aber der hat doch seinen Körper zum Beispiel, da hat er auch schon ordentlich dran gearbeitet. Also mit dem Körper kann man arbeiten, glaube
ich. Ja, aber trotzdem, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ob Peter Thiel oder sowas?
Ach komm auf, ey. Barack Obama, während seiner Zeit im Weißen Haus.
Ah, okay. Ja, also es geht auch so um politische Macht. Es geht gar nicht mal so, ja, okay.
Ja, also irgendwie mal, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das da ist, da an diesen Schaltern, die irgendwie auch die das Schicksal der Welt bestimmt. Ob das irgendwie krass ist, so.
Da kannst du doch beides zusammen haben. Also du bist dann einfach nicht Barack Obama, sondern du bist Angela Merkel 2007.
I don't know.
Frauenkörper und Macht.
Ja, schon.
Scheint mir ein Win-Win für dich zu sein.
Ja, absolut. Könnte man tatsächlich mal machen, wobei ich möchte jetzt auch deutscher Politik nicht zu nahe rücken, aber ich weiß nicht, ob deutsche Politik nicht auch so ein bisschen so ist, also selbst als Bundeskanzler, als würdest du halt irgendwie, weiß ich nicht, in Bad Salzuflen auf dem Amt arbeiten.
Parks and Recreation.
Ja.
Boah, das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sendung, wenn du Park and Recreations mit Angela Merkel machen würdest.
Ja, vielleicht hat sie ja so Anflüge wie unsere, wie Amy Poehler heißt sie, glaube ich. Ne?
Ja, genau. Ja, schön.
Hast du eine Antwort auf die Fall, Frage?
Ich wäre gern Merv.
Um einfach mal einen anderen Aggregatzustand zu haben, ja.
Mit dem Körper kannst du auf jeden Fall sehr, sehr neue Sachen also das ist ein bisschen weniger, weniger Realismus-based als deine Antwort, aber auf jeden Fall hat dieser Körper sehr, sehr viel Potenzial für unglaublich guten Quatsch, den man machen kann.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, auf die Ebene bin ich jetzt gar nicht gegangen, ne? Dass man sich irgendwie wirklich einen Körper aussucht, mit dem man Dinge tun kann, die man mit seinem Körper irgendwie nicht tun kann, ist natürlich auch ganz spannend. Allein irgendwie, weiß ich nicht, so ein Spitzensportler oder Spitzensportlerin. Ein Vogel. Aber was macht der Vogel da mit deinem Körper in der Zwischenzeit? Das würde mir ein bisschen Sorgen machen.
Das weiß ich auch nicht genau. Aber erstmal finde ich es ganz gut.
Und was sagt das Umfeld, wenn du auf jede Frage eigentlich nur noch antwortest am Ende?
Ah, ich wollte gerade sagen, es gibt eine neue Entwicklung in diesem Podcast, dass du nicht mehr beim Stichwort Vogel auf jeden Fall diesen Ton abspielst. Aber nein, das hat leider nicht funktioniert. Du könntest mal andere Töne abspielen, glaube ich. Ich glaube, wir können mal in diese Sache da gehen, die wir mal machen.
Also zurück in die Realität, meinst du?
Ja. Mit der Harfe in die Realität.
Okay. Entschuldigung, irgendwie es muss der zweite auch noch dazu, weil sonst...
Ist es immer noch ein Ton, oder was?
Nee, es sind zwei Töne. Ich habe hab den zweiten hinterhergespielt, weil ich finde, es fehlt irgendwie was, wenn du nur einen spielst. Dann ist es so ein bisschen irgendwie...
Okay, Sheldon.
Red Alarm, Red Alarm, Red Alarm. Ja, wir fangen an. Ist in Ordnung. Red Alarm, Red Alarm. Wobei ich dieses Körpertauschding, da kann man noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Es ist ja ein faszinierendes Thema, es ist ein spannendes Thema, was ja auch in Hollywood schon mehrfach behandelt worden ist und eben jetzt auch noch mal in dieser jetzt zu besprechenden Folge. Viel Spaß dabei.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Podcast-Produkt. Es nennt sich Discovery Panel. Wir sprechen über Star Trek Prodigy, über die 18. Folge, die auf den Namen der Körpertausch hört, hast du eben schon gesagt. Auf Englisch Mindwalk.
Mhm.
Da gleich irgendwie, weiß ich nicht, so ein Ohrwurm.
Okay. Ich werde dir gleich noch was über Mindwalk erzählen, aber ich weiß nicht, woher der Ohrwurm bei dir kommt.
Vielleicht dazu später mehr. Auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag. Glaubst du, Barack Obama wäre glaubst du, der ist eher so ein Showtyp? Der ist ganz anders, wenn die Kameras aus sind? Weil ansonsten wären wir uns
ich
ja schon.
Ich glaube, das ist ein Showtyp, ja. Und der ist genauso, wenn die Kameras aus sind.
Weil sonst wären wir uns ja schon sehr ähnlich unterm Strich, ne?
Ja, also ich finde Barack Obama und du, also das.
So vom,
Brother
so,
from another mother.
So wesensmäßig, also nahezu identisch.
Ja, würde ich schon sagen.
Ja.
Du musst aufpassen, dass du nicht so viel mit deinem Nippleboard spielst, weil sonst kriegst du bald eine Show auf RTL Plus.
ist es RTL Plus tatsächlich? Achso, RTL Plus ist ja die Streaming-Plattform. Ich denke bei
RTL. Die bezahlte Streaming-Plattform hinter der Bezahlschranke, hinter der man alternde Show-Moderatoren versteckt, die nicht moderieren können und nach 10 Jahren zurückkommen, um genau das zu tun.
Ja, wo wir doch alle gejubelt, also vielleicht auch nicht alle, ne? Also bitte guckt euch alle Menschen an, die ihr euch angucken wollt. Das ist euer Ding, so, ne? Aber ich finde es auch alles sehr befremdlich. Aber
gut. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen schon wieder in die Jahre gekommene Referenz, ne? Weil das ist vor 3 Wochen gewesen und Kinder, wir produzieren vor. Aber ich muss jetzt mal mit dir über dieses Stefan Raab-Ding sprechen. Ich war ja immer großer Fan von Stefan Raab. Also was heißt immer? Aber ich war, also als TV Total angefangen hat, super Fan. Jede Folge geguckt, fand ich genial. Tolle Ideen. Dieser Ansatz, auch Viva Vision damals, ne? Dieser Ansatz einfach so als Genrebrecher irgendwie aufzutreten und dann irgendwie auch in allen möglichen anderen Shows plötzlich aufzutauchen und da einfach alles zu unterbrechen, was so der normale Ablauf war. So, ich erinnere mich noch, wie der in der Harald Schmidt Show zum Beispiel einfach reingelaufen ist. So. Oder, keine Ahnung, sich bei Wetten, dass zwischen die Klitschkos gesetzt hat und ein Ravigramm gespielt hat. Oder keine Ahnung, bei Rudi Carrell ins Büro gelaufen ist. Das war, glaube ich, das erste Rabigramm, das damals noch Rudigramm, also ja, da angelegt war.
Ja.
Und dann irgendwie läuft wieder raus und Rudi Carrell fragt, wer war der Mensch? So, also das war irgendwie, das war alles so, das war so schön. Das war so interruptiv. So. Und irgendwann ist dann Raab immer mehr zum Moderator geworden und dann hat man gemerkt, das ist das, was er am wenigsten kann. Warum der jetzt zurückkommt, wieder als Moderator, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht.
Nee, ich verstehe es auch nicht so ganz. Und ich war auch also jetzt.
Geld ist wahrscheinlich die Antwort.
Also ja, klar, ist Geld die Antwort, keine Frage. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es dir so ein bisschen abgeht, wenn du mal in diesem Rampenlicht gestanden hast, wenn du irgendwie. Es macht ja auch Bock, kann ich mir vorstellen. Ja, klar, ne?
Auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall. Ich kann das aus seiner Motivation total verstehen.
Ja.
Aber warum macht er nicht was anderes? Also warum macht er nicht. Warum das pure Moderieren einer Sendung, Das ist doch das, was den auch die letzten Jahre TV Total war, noch mehr so gelangweiltes Abmoderieren einer geskripteten Sendung von irgendeiner Redaktion.
Ja, genau. Also, er hat halt irgendwie.
Bis er da saß, nicht, genau. was er machen musste.
Nee, also er hatte auch die Karten, die ihm da hochgehalten wurden, hat er, glaube ich, noch nie gesehen vorher. Also so fühlte es sich auf jeden Fall an auch. Und dann hat er auch nicht ein Talent, das zu verbergen, dass er diese Karten noch nie gesehen hat. So, ne? Es gibt ja Menschen, die können das dann halt irgendwie wegmoderieren und es klingt so, als wäre ihnen alles gerade selber eingefallen, aber das, ne, so hat es bei ihm einfach nicht funktioniert. Und ich hatte auch das wäre so meine These gewesen, dass das ihn auch irgendwann gelangweilt hat nach, ich weiß nicht, wie viel 100 Jahren er das gemacht hat, so, ne, dass das irgendwie so ein Ding gewesen, wo er gesagt hat, Leute, come on. Und er hat ja dann auch sich mit Elton halt jemanden rangezogen, der auch nicht moderieren kann, erstaunlicherweise, aber der dann halt die Sachen für ihn moderiert hat, ne? Also sowas wie Schlag den Raab, da hat er ja dann gar nicht mehr selber moderiert, sondern er war ja dann quasi der Protagonist und hat Elton den Kram machen lassen, so, ne?
Zu Elton habe ich unpopular Opinion, ja, der kann nicht moderieren, aber ich mag den.
Ich finde den auch sympathisch. Genau, das ich weiß nicht, ob zu Recht, ich habe keinerlei Anhaltspunkte dafür, aber irgendwie finde ich den auch sympathisch und vielleicht auch weil er keine Ahnung, diese ProSieben RTL Nummer, die war ja auch irgendwie strange und dass er das irgendwie so öffentlich thematisiert hat, fand ich auch irgendwie ganz erfrischend. Ganz ja, keine Ahnung, aber ich war auch noch nie ein großer Stefan Raab Fan, weil ich finde, es gibt so ein paar Probleme und die gab es eigentlich von Anfang an. Ich erzähle an der Stelle immer, Gott, ihr armen Menschen, die ihr diesen Podcast wirklich regelmäßig über Jahrzehnte hört, das ist so ein bisschen wie mit Oma sprechen, ne?
Ihr könnt das alles überspringen, hier sind Kapitelmarken, hoffentlich irgendwo.
Sucht an der Stelle sucht immer das, als du quasi noch Honigmilch getrunken hast, abends im Frotteeschlafanzug, habe ich ich glaube Ray Cokes Show hieß es, oder Ray, MTV Most Wanted, so hieß es. MTV's Most Wanted, ach keine Ahnung, MTV's Most Wanted, glaube ich. Ja, mit Ray Cokes, das ist ein Radiomoderator, der, glaube ich, auch bis heute noch Radio macht. Ich glaube bei der BBC, ich bin mir nicht ganz sicher. So, und der hatte halt auch, der hatte diese Show, die halt auch so dieses störende Element hatte, der, wo du nicht wusstest, was passiert. Was das Stefan Raab ja damit V-Version abgeguckt hat im Prinzip, ne? Wo der halt auch Chaos gemacht hat. Der hat Leute angerufen, irgendwie spontan Interviews gecrashed, hat mit Leuten auf der Bank gesprochen und dann plötzlich abgebrochen oder die Mutter angerufen oder den Steuerberater oder was weiß ich. So, also, ne, oder ist irgendwo also das war auch Anarchie und ich habe das geliebt für diese Anarchie, weil du nie wusstest, was in der nächsten Minute passiert. Und Stefan Raab hat das versucht nachzumachen, hat aber für mich zu sehr provoziert. Also ich finde, der ist zu sehr drüber gegangen. Der war für mich immer eine Spur unangenehm und auch nicht immer political correct. Also ja. das ist ja auch okay, du kannst ja auch mal über Grenzen gehen, das ist so, ne, und das gerade zu Vivasionszeiten sehe ich ihm das auch nach, so, das ist irgendwie, ne, da kann man ja mal was ausprobieren, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, irgendwie im deutschen Fernsehen plötzlich Anarchie zu machen, dann ja, mach das mal. Aber ich fand halt auch so, ja, weiß ich nicht, so das Witzniveau bei TV Total dann irgendwann auch echt nicht so geil, weil so dieses lustig machen über Minderheiten, über Menschen, die nicht so richtig helle sind oder zumindest so wirken in einem 20 Sekunden oder 5 Sekunden Fernsehausschnitt. Also all das, diese ganze Meta-Fernsehkritik geschenkt, fand ich super witzig. Mhm. Finde ich auch immer Kalkofs Mattscheibe und so weiter. Finde ich auch, ne, also Leute, die sich vor Kameras stellen und dafür Geld bekommen und irgendwas verkacken, so, ne, also man kann sich auch gerne über mich lustig machen, wenn ich was, so, das ist völlig okay, safe, so. Aber, ne, so, weiß ich nicht, so die Leute wie Maschendrahtzaun und sowas, das fand ich immer grenzwertig und irgendwie nicht okay und ich finde, aus der jetzigen Perspektive in der Welt, in der wir uns jetzt bewegen, ist das zumindest nichts, was ich jetzt wieder brauchen müsste, weil das jetzt noch weniger okay ist als vor 10, 15, 20 Jahren.
Absolut, absolut. Es hat eben für mich zumindest vor 25 Jahren so, oder was haben wir 2024? Ja, 25 Jahren, 26 Jahren, wie auch immer so.
Ja.
Genau. Da hat es für mich wirklich gut funktioniert. Es würde vielleicht nicht mehr in diese Welt passen, aber Stefan Raab darf sich auch weiterentwickeln. Ich hoffe, dass er es gemacht hat. Ich weiß es nicht genau. Und vielleicht den Humor ein bisschen weiterentwickeln. So. Weil er hat ja auch gute Sachen gemacht. So.
Ja, 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 genau. Ich will ihn jetzt auch gar nicht komplett verteufeln, so, ne? Also der ist ein schlechter Moderator. Ich glaube, da braucht man nicht drüber streiten. Ich glaube aber auch, weil es gar nicht so was ist, wo er so wahnsinnig viel Bock drauf hat.
Ja.
Aber der ist wahnsinnig kreativ. Also der hat sich super Showformate ausgedacht. Der hat in seinen Sendungen mega Sachen gemacht, so, ne? Also immer dann, wenn irgendwie so eine Aktion lief, das war total kreativ, diese ganzen Songs, der, ne, auch dieses, ne, vielleicht spontan oder nicht spontan, musizieren mit Leuten, so, und also solche Sachen, die waren richtig cool, so, ne, also dieser ganze Kreativteil, das liegt ihm wirklich richtig gut, so.
Ja, ja. Und jetzt habe ich so Auszüge aus seiner neuen Show gesehen, also ich meine, erstmal, er hat es dafür gesorgt, dass irgendwie das Fernsehen nochmal präsent wurde, ne, er hat eine Riesenshow da angekündigt, die im Endeffekt es wohl nicht so richtig war. Ich habe es nicht gesehen, aber irgendwie, keine Ahnung, es waren 2 Stunden warten und dann ein kleiner Boxkampf, der auch sehr, sehr erwartbar war. Egal, alles erwartbar. Anyway, er hat dafür gesorgt, dass alle irgendwie so ein Lagerfeuergefühl hatten, zumindest die es geguckt haben. So.
Ja.
Gut, das ist, nee, aber das ist nicht immer so, weil tatsächlich, du konntest darüber twittern oder was auch immer, nicht mehr, aber es ist
sicherlich ein bisschen jetzt. Keine Ahnung, was man darüber macht, ja.
Dann kommt auch diese Show, bei der ich erstmal nicht verstehe, warum RTL sie hinter die Bezahlschranke ins Streaming packt, aber gut, das ist anyway, das wird irgendwelche Vertragsgründe, whatever haben. Und ich habe jetzt so Auszüge von dieser Show auf YouTube gesehen und das ist so lahm. Es ist so fürchterlich lahm. Es ist so eine Mischung aus TV Total und Schlag den Raab und, aber wobei Schlag den Raab weniger, sondern mehr so Wer wird Millionär mit so ein paar interaktiven Elementen. Und ich habe so 2, 3 Clips gesehen, in denen er dann erstmal so Stand-Up-Dinge macht, die sich anfühlen wie TV Total, aber irgendwie so uninspiriert wie in seinen letzten TV Total-Jahren.
Ja.
Also, keine Ahnung. Das ist schon fast nah an der alte Mann versteht die Welt nicht mehr, wenn er sich irgendwie darüber beömmelt, möchte ich sagen. Ne? Dass Menschen immer mehr dieses Herzzeichen machen mit ihren Händen. So. Da macht er sich drüber lustig, würde ich sagen. Okay, verstehe ich nicht. Anyway, aber dann geht er in diesen zweiten Showteil, wo er irgendwie so diese, also ich glaube, die Sendung heißt Du kriegst hier nicht die Million bei Stefan Raab oder so.
Ja, dann, auch so ein etwas sperriger Titel.
Ja, okay, aber das hat er immer gehabt. Das ist ja okay. Dann hat er irgendwie 5 Leute da und die müssen eine Frage beantworten. Daraus entsteht noch eine ganz witzige Situation. Anyway, und er holt dann den ersten da auf seinen Stuhl und dem erklärt er dann die Regeln. Und es gibt so einen schönen Moment, wie er am ganz am Anfang mit diesem Typen, den er da auf den Stuhl geholt hat, der irgendwie diese erste Frage gewonnen hat, wie er mit dem Smalltalk machen muss. Und wir wissen, Stefan Raab interessiert sich 0,0 für die Menschen, die vor ihm sitzen.
Ja. Ja, also auch ganz egal, ob das mega Showstar ist, was auch immer, ne, oder halt irgendwelche Hans Wurste sind, die sich da in so einer TV-Show abmühen.
Hat
so.
Ihn noch nie interessiert, deswegen ist da an der Stelle immer, ist es immer schön geworden, wenn er mit irgendwem da was zusammen machen konnte, keine Ahnung, mit Will Smith einen Song spontan performen oder sowas, ne, war immer super. Aber reiner Talk, gar nicht.
Nein,
so.
Nee,
begrüßt den und fragt so, ja, schön, ja, und was machst du beruflich? Und der Typ sagt so, ja, ich bin Servicekraft in der Gastronomie oder sowas, ne?
Ja, ja.
Und Stefan Raab sagt einfach nur, und guckt in Richtung des Riesenmonitors, wo jetzt gleich die Regeln eingeblendet werden. Und denkt so, wow, was für ein richtig geiles Gespräch. Und denkt so, ey, das kann doch alles nicht wahr sein.
Oh Gott, alles klar. Ja gut, wieder was ich mir nicht angucken muss, das ist doch gut. Meine Liste ist auch schon lang mit Dingen, die ich mir angucken
muss. Man kann sich's ja nicht angucken, obwohl dieser Streaming-Sender hat, glaube ich, sehr, sehr viele Abonnenten, weil du das, glaube ich, über Magenta kostenlos bekommst oder sowas. Deswegen gibt's da tatsächlich 5, 6 Millionen Leute, die das gucken könnten. Das ist für Deutschland, glaube ich, eine relativ gute Quote für einen Streaming-Sender.
Ja.
Aber ich habe es halt auch nicht. Also ich werde mir auch nicht RTL Plus irgendwann besorgen. Also ich wüsste nicht, warum. Aber,
wegen du kriegst hier nicht die Million mit Stefan Raab. Ich weiß gar nicht, wie man es betont. Du kriegst hier nicht die Million mit Stefan Raab. Also kriegt man die. Ach so, okay. Bei. Du kriegst hier nicht die Million bei Stefan Raab. Du kriegst hier nicht die Million bei Stefan Raab. Könnte ja auch so ein Bei sein, weißt du, so wie.
Ja. Könnte sogar sein, ich weiß es wirklich nicht. Naja, aber ist auch spannend. Was denkt ihr über das The Great Return of Stefan Raab ins deutsche Fernsehen? Ist es euch egal?
Ich weiß gar nicht, wie oft macht er das denn jetzt? Macht er das jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht wöchentlich? Wöchentlich, doch, ja wirklich. Wöchentlich. Das heißt, ihr habt jetzt die Gelegenheit gehabt, nachdem wir jetzt quasi theoretisch hätten eine Show gucken können, hättet ihr möglicherweise jetzt schon drei gucken können. Vielleicht habt ihr ja schon ein fundierteres Bild auf die Dinge.
Ja, oder allgemein auf Stefan Raab. Also könnt ihr es auch ja völlig anders sehen. Ist kein objektives Urteil, wenn wir hier sagen, er kann nicht moderieren.
Nee, natürlich nicht. Es ist doch, keine Ahnung, ist auch scheißegal. Wie gesagt, er hat ja auch andere Qualitäten und ich kann verstehen, ja. Warum, also, ne, vor allen Dingen muss man mal sagen, er ist einer der erfolgreichsten deutschen Entertainer ever. So, ne, was der abgerissen hat und was der an Shows gemacht hat und wie erfolgreich die waren, das muss man wirklich erstmal nachmachen.
Und eine dreistündige Unterhaltungssendung aus der Idee, mit einer Bratpfanne eine Bobbahn runterzurutschen zu machen, das muss er auch erstmal hinkriegen. Und das hat er richtig gut hinbekommen. Ich habe mir das wirklich gerne angeguckt. Also das erste Mal, glaube ich.
Ja, absolut. Und das waren ja auch diese Sachen, wo, ne, wie eben schon gesagt, wo er irgendwie geglänzt hat und ja. Ich habe dann immer nur so ein bisschen Schiss davor, dass es halt der nächste Gottschalk wird und und das wäre halt ein bisschen schade eigentlich.
Habe ich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen mit der Attitüde, die er jetzt so ausstrahlt. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht.
Wir werden sehen. Ja. Das kann uns mit Star Trek nicht passieren, weil Star Trek altert nämlich immer hervorragend.
Hervorragend. Und da gehen wir doch quasi in medias res. Wir können kein Feedback machen, Leute. Ihr habt schon gehört, wir produzieren ein bisschen vor und ihr habt noch nicht mal die letzte Folge gesehen, gehört. Gesehen vielleicht schon, aber gehört nicht.
Genau. So. Ja. Die letzte, vielleicht auch nicht die vorletzte.
Eventuell auch das nicht, genau. Deswegen gehen wir doch mal in die Folge Mindwalk. Ich würde dir gern was über Mindwalk erzählen. Weißt du, woher der Begriff kommt?
Nee, also das klingt ja schon so, als wäre er irgendwie, weiß ich nicht, in der Psychotherapie schon lange bekannt. Nee, sag mal.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Begriff Mindwalk tatsächlich, ich weiß nicht, ob es ihn vorher schon gab, aber grundsätzlich scheint der sich auf den gleichnamigen Film von 1990 zu beziehen. Kennst du
den? Mindwalk. Nee, also ich kenne eigentlich alle Filme, die in den 90ern entstanden sind. Warte, ich google mal. Nee, sagt mir gar nichts.
Ich kannte ihn auch nicht und ich verstehe nicht, warum ich ihn nicht kannte, weil ich habe mir dann mal durchgelesen, wovon der handelt und eigentlich müsste ich ihn sofort sehen, tatsächlich.
Wendezeit, also, heißt er auf Deutsch.
Genau.
Das Cover ist ganz auf jeden Fall groß. Gott, was ist das denn?
Mindwalk aus dem Jahr 1990. Ja. Ist was für Philosophie-Nerds. Stell dir vor, drei Leute. Ja. Erstens ein frustrierter Politiker, gespielt von Sam Waterston. Ein Dichter, gespielt von John Hurt. Und eine Wissenschaftlerin, gespielt von Liv Ullmann. Laufen durch ein Schloss in Mont-Saint-Michel und führen ein tiefgründiges Gespräch. Das war's.
Der Film.
Intensives philosophisches Ping-Pong über alle möglichen großen Fragen des Lebens. Keine Ahnung, ich habe mir dann ergoogelt, 90-minütiges Gespräch über Quantenphysik, Systemtheorie, Ökologie, Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur, wie funktioniert die Newton'sche Mechanik. Es ist halt eine philosophische Wanderung. Die laufen einfach durch ein Schloss, auch noch in Mont-Saint-Michel. So. Ne? Auch noch ausgerechnet in Nordfrankreich.
Ja. Da, wo du auch immer durch Schlösser Lust wandelst und philosophische Gedanken.
Da war ich schon. Ich war schon im Schloss in Mont-Saint-Michel, also in diesem Klosterdings da. Ja. Ich muss diesen Film muss ich mir mal anschauen, wirklich.
Aber das war ja irgendwie so ein Trend, ist vielleicht ein großes Wort, aber man hat sich das getraut, solche Filme zu machen. Das würde man sich heute ja kaum noch trauen. Also das sind ja eigentlich Theaterstücke, die man dann da irgendwie in eine Kulisse gesetzt hat. So, ja, ne? Also sowas auch wie Before Sunrise hieß der erste, ne?
Genau. Before Sunrise und Before Sunset, ja.
Hm. Genau, aber der kam ja viel später, ne? Ethan Hawke, Judy Delphi, die durch Wien laufen eine Nacht lang und auch nichts anderes tun, als sich zu unterhalten. Einer meiner absoluten Favorite-Filme.
Ja, super. Ja. Verliebt sich in beide, sofort.
Ja, absolut. Ja, ich meine, auch zwei hervorragende Schauspiele, ne? Aber Setting stimmt so. Und es ist genau, das ist so, wenn wenn das Setting, wenn die Menschen stimmen, wenn die Gespräche stimmen, was brauchst du mehr als ein interessantes Gespräch? So, ne? Aber ich notiere das gerade mal. Mindwalk 1990. Warum hat das denn kein Cover in Wer streamt es? Ist aktuell bei keinem Anbieter verfügbar.
Das ist natürlich doof.
Weil sonst habe ich mir kurz überlegt, ob das nicht was für unseren Adventskalender wäre.
Ah, guck mal, den gibt's auf YouTube.
Das reicht doch. Dann habe ich zum letzten Film auf YouTube geguckt, mit 16.
Geht er wirklich komplett auf YouTube.
Ach, krass.
Ich weiß nur nicht, in welcher Sprache, weil das ist Englisch untertitelt. Nee,
Englisch. Ah, nee, das klingt
Englisch
auch, das klingt
auf Englisch. Englisch untertitelt.
Ach, guck mal, wenn man Wendezeit, nee, Wendezeit-Mission Doppelagentin, das ist was anderes. Wendezeit-Serie, Wendezeit, 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 Mindwalk, Endzeit, Endzeiten.
Ja.
Okay, auf YouTube reicht auch. Vielleicht können wir uns den ja mal in einer Kurzrezension im Adventskalender.
Boah, wird das die große Rückkehr von zweimal blinken Seitenblick?
Weiß ich. Nur wenn ich aus dem verstaubten Archiv den Jingle rausbekomme.
Muss ich suchen. Muss mal gucken.
Ja,
ich hab auf jeden Fall Bock. Mal gucken, ob wir den irgendwie finden. Der Filmdienst sagt, es wäre ein Thesenfilm. Okay.
Thesenfilm.
Ich
kenne Tesafilm. Oh Gott.
Ja.
Ja, so. Die Frage ist immer, bei diesen ganzen Sachen, die wir uns immer mal wieder so zwischendurch ausdenken für den Adventskalender, wer notiert sich das eigentlich? Ich bisher nicht.
Tja, hätten wir jetzt noch einen Bernd. Ja, notiere das mal, auf jeden Fall. Ja.
Okay. Ich brauche ein Stück Papier. Wo kriegt man denn Papier in diesen schlechten Zeiten?
Ach so, du machst das wirklich analog, finde ich gut.
Ich dachte, ja.
Während du das notierst, soll ich dir schon mal etwas über das Team hinter dieser Folge Mindwalk, der Körpertausch, erzählen? Das ist nämlich die 78. Folge Star Trek und die 18. Folge Prodigy.
Um das nochmal ganz kurz festzuhalten, du wolltest tatsächlich damit sagen, dass der Titel der Folge, die wir hier besprechen, tatsächlich zurückzuführen wären könnte auf den Film. Aber es ist unklar.
Ja, es ist unklar. Ich habe wirklich ein bisschen gegoogelt und Mindwalk ist eigentlich kein feststehender Begriff irgendwie. Also
okay.
Tatsächlich findest du unter Mindwalk vor allen Dingen diesen Film. Dann habe ich mal KI gefragt und KI sagt, naja, wahrscheinlich bezieht sich der Titel der Folge auf diesen Film. Weiß ich nicht.
Interessant.
Aber vielleicht habt ihr auch eine andere Idee. Also man kann ja natürlich auch einfach den wörtlich übersetzen. Dann ist Mindwalk einfach das, was passiert in dieser Folge. So.
Ja, richtig. Ja. Aber vielleicht steckt ja auch alles drin.
Maybe. Keine Ahnung. Naja.
Adventskalender. Ich habe mich doch entschieden, es digital zu machen.
Hervorragend. So, nach dieser kurzen Redaktionssitzung, soll ich dir jetzt etwas über das Team in dieser Folge erzählen?
Absolut, sehr gerne.
Autorin Julie und Shauna Benson, die haben in den drei Episoden, die alle gemacht haben, noch Terror Firma gemacht. So.
Mhm.
Und die arbeiten seit 10 Jahren gemeinsam. Deswegen, das hatte ich dir mal erzählt, steht auf ihrer Homepage. They are sisters who are also writing partners and somehow haven't killed each other yet.
Ist schön, ja. Das schreibt man vielleicht auch irgendwann über uns.
Ja, das ist durchaus möglich. und mein Funfact ist ja nur noch, dass die beiden am selben Tag geboren sind, aber nicht Zwillinge sind. Das finde ich ein unglaublicher Zufall, wirklich.
Ja. Wirklich sehr schräg, ja. Tatsächlich. Das war eine gute Geschichte auf einer Party.
Ja. So, und Regie macht Hauptregisseur Sung-Shin mit der letzten seiner 9 Episoden der ersten Staffel. Also die nächsten beiden Folgen macht er nicht, aber 9 Episoden. Also er kann sich, glaube ich, getrost Hauptregisseur nennen.
Die nächsten beiden Folgen sind ja auch das Finale. Muss ja eigentlich Jonathan Frakes machen, ne?
Ja, aber er macht's nicht.
Ja, ich weiß.
ja, und wenn du möchtest, können wir dann reinstarten.
Auf in die wilde Fahrt.
Wir steigen nämlich direkt ins Chaos ein. Die Crew der Protostar merkt, dass sie komplett die Kontrolle verloren haben. nicht nur über
das
ihr Schiff.
Das war ja auch der Mega-Cliffhanger, ne? Also nochmal, um sich zurückzuerinnern, das war, glaube ich, einer der krassesten Cliffhanger, die wir hatten in der letzten Zeit hier.
Ja, genau. Also sie haben die Kontrolle über alles verloren.
Ja.
Schiff, Situation, das Living Construct hat alles übernommen. Der Warp-Antrieb läuft auf Hochtouren Richtung Föderationsraum. Panik breitet sich aus. Jeder versucht irgendwie das Ruder rumzureißen. Also
Janeway hat sie verraten, ne? Unfreiwillig. Ja. Das kann man ja so.
Mhm. Genau. Die ist deswegen, also Holo Janeway, ist deswegen Holo auch Janeway, fertig mit der Welt, realisiert, dass sie von dem Construct manipuliert wurde und gibt zu, dass sie die Crew aus Versehen und halt sabotiert hat. Ja, und um die Situation nicht weiter zu verschlimmern, beschließt sie, sich selbst zu deaktivieren. Ein bisschen dramatisch für ein Hologramm, aber
ja. Ja, auch ohne irgendwie eine Reaktion abzuwarten. So, ja, irgendwie blöd gelaufen, ich deaktiviere mich. Tschüss. Und alle so, warte doch mal. Also, ja. Schon weg. Ja.
Wobei es für uns nur so aussieht, als würde sie sich deaktivieren. Sie sagt, glaube ich, dann auch, ich gehe jetzt oder sowas. Also sie sagt, glaube ich, auch nicht, dass sie sich deaktiviert. Was sie ja im Endeffekt auch nicht tut, dazu später mehr.
So. Ja.
Ja, aber gerade als die Crew dann ein bisschen Luft schnappen kann, kommt der nächste Schock. Die Dauntless ist nämlich auf den Weg zu ihnen. Also, ja, volle Kanne Drama, direkt zu Beginn.
Hm? Ja, absolut. Und schon auch irgendwie Action hier, ne?
Ja, kann man so sagen. Also alle sind ein bisschen in Panik. Auch auf der Dauntless eskaliert die Situation, denn Vice Admiral Janeway ist verschwunden. Und wo ist sie?
Ja, es ist das Quartier von, wie heißt die, Ascensia. Ne? Da waren sie, glaube ich, zuletzt und da sind sie auch jetzt noch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ne?
Genau, also Janeway ist im Quartier von Ascensia, genauer genommen hat sie jemand in den Schrank gestopft. Also da ist sie jetzt. Sie ist da von den Warner Cut, den beiden und Dreadnought überwältigt worden und ganz galant in den Schrank gestopft worden. Offensichtlich ist in den Schrank stecken ein akzeptabler Weg, mit Rang und Sternflottenoffizieren umzugehen.
Ja, es wird ja noch ein bisschen philosophiert kurz danach vom Diviner darüber, ob das jetzt ein guter Weg ist, aber für ein paar Stunden offensichtlich kann man das schon mal machen. Ne?
Ja, der Diviner wollte sie aus der Luftschleuse werfen. Ne? Also ganz gut, dass er sich vielleicht nicht an dieser Stelle durchgesetzt hat.
Ja, finde ich auch.
Ist allerdings auch ein Ding, was wir mal im Hinterkopf haben sollten, dass der Diviner hier sagt, naja, wir sollten sie wahrscheinlich aus der Luftschleuse werfen.
Stimmt, ja. Jetzt, wo du es sagst, wird mir auch bewusst, dass es interessant ist.
Ja.
Jetzt. Für später, genau.
Genau. Dreadnought wird dann noch gesagt, er soll alle Aufzeichnungen von dem Geschehen löschen. Dass das überhaupt nötig ist in einem privaten Quartier eines Crewmitglieds, führt uns wieder mitten in eine Diskussion über Post-Privacy Star Trek, würde ich sagen.
Ja, es ist ja nur, das ist ja nur für den Fall, um jetzt hier mal mit unseren Vorratsdaten-Fans zu sprechen. Viele Grüße an die Ermittlungsbehörden, die ja jede Möglichkeit nutzen, in letzter Zeit auch wieder dieses Game hier zu spielen. Ne? Es ist ja nur für den Fall, dass man mal nachgucken müsste. Man tut's ja in der Regel nicht.
Ja, ich würde mich nicht zu sehr gerade auf deutsche Innenpolitik beziehen. Wer weiß, ob wir nicht eine neue Regierung haben mittlerweile.
Ob Merz schon Kanzler ist, meine Herren.
Die Iden des Merz. Ascensia verwandelt sich wieder in ihre Warner Cut-Gestalt zurück und sorgt dann dafür, dass Janeways Abwesenheit erstmal unbemerkt bleibt, indem sie ihr Combadge entfernt und Tysis erzählt, die Admiral wolle nicht gestört werden. Mhm. Was auch ein klassischer Trick ist, funktioniert in Star Trek immer. Seit über 300 Jahren reicht's aus, wenn jemand behauptet, der Captain will gerade nicht reden, kommt jede Befehlslinie vollständig zum Erliegen. Ist gar kein Problem.
Naja, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, irgendwie, ich meine, wenn jetzt jemand, gut, es ist sie nur irgendwie, was ist sie denn, Fähnrich? Keine Ahnung, so, ne, irgendwas, halt nicht bedeutend ist, aber auf der anderen Seite, ne, hängst du ja die ganze Zeit mit Janeway rum, ne, und wenn dann irgendwie, also ich würde es jetzt vielleicht auch erstmal nicht anzweifeln, wenn sie dann sagt, so, ich war gerade bei ihr und sie sagt, sie will jetzt gerade nicht gestört werden, dann gehe ich ja nicht davon aus, weiß ich nicht, dass der Fähnrich sie in den Schrank gesperrt hat oder so.
Ja, aber ich bin ein bisschen unsicher, weil es ist wirklich eine Paniksituation und dass in dem Moment gerade Janeway sagt, ich möchte nicht gestört werden, kennt ein Tysis offensichtlich Janeway wirklich schlecht. So.
Ja, und keine Ahnung, ich meine, wenn sowas auf der Discovery oder so passiert wäre, dann hätte Saru wahrscheinlich schon nochmal nachgefragt oder so, ne? Oder ja. Oder Riker bei Picard vielleicht auch.
Die Dauntless geht auf jeden Fall ohne Janeway zur Verfolgung der Protostar über. Beide gehen auf Warp und befinden sich anschließend im Warp-Flug. Übrigens, dieser Warp-Kanal, ne?
Ja.
Dieser Warp-Flug sieht für mich irgendwie ein bisschen mehr aus wie so ein Borg-Transwarp-Kanal. Ich finde, das sieht viel.
Weil es so bunt ist.
Ja, viel tunneliger als bei TNG oder sowas.
Ja, stimmt. Wobei, wenn man jetzt zum Beispiel an den Stunt aus Discovery denkt, als Michael da auch in Warp von einem Schiff zum anderen gesprungen ist. Das sah schon auch so ein bisschen tunnelig aus.
Ja, stimmt.
Vielleicht nicht so tunnelig wie da, aber ja.
Ja, es ist wahrscheinlich auch wirklich nur eine ästhetische Entscheidung, bei Discovery ja auch. Aber ist mir irgendwie bin ich ein bisschen drüber gestolpert.
Ja, ich nicht.
Der Essentia Vindicator, wie sie ja jetzt quasi auch heißt, ne, The Vindicator, ja. Hat auch noch weitere Ideen, um den Abstand zur Protostar zu verringern, nämlich die Warpfelder zu verbinden. Gnome merkt allerdings an, wenn sie dann ihren Protodrive starten, dann werden wir auseinandergerissen. So.
Ja, mein Gott, ja. Aber Essentia sagt ja dann, der ist offline, was soll schon passieren? So.
Als sie das sagt, ist dir dabei was aufgefallen?
Sie guckt auf irgendeinen Screen.
Ja, genau.
Ja.
Hast du dir den mal näher angeguckt?
Natürlich nicht. Ich gucke die Serie halt, wie ich so eine Serie gucke.
Ich habe da mal angehalten. Wir erhalten da so einen Blick auf die Konsole von Essentia und auf der ist ein Scan der Protostar zu sehen. Mhm. Und da steht unter anderem auch eine Liste der Bewaffnung der Protostar.
Ah, was?
Da steht also jede einzelne Waffe, die Protostar hat. Und wir gehen mal kurz durch, ja?
Ja.
Also, Phaser.
Okay.
Also,
normal.
Klassische Star Trek-Waffe und ein Codewort für schlechte Innenpolitik Deutschlands. Aber das ist ein anderes Thema. Laser.
So. Stand jetzt so auf deinem Wiesen.
Stand jetzt. So. Laser. Laser.
Klingt fast wie Phaser, ist aber was anderes.
Genau.
Was?
Genau. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Entscheidung. Weil in der Pilotfolge The Cage, ne, da war die Enterprise mit Lasern ausgestattet. Einige der Szenen wurden ja auch für The Menagerie wiederverwendet. Aber wenn wir dann in Richtung TNG gehen, und wir sind ja quasi in einer Post-TNG-Welt hier, in The Outrageous Okona, die ich ja letztens noch gesehen habe, erzählt Picard, dass Laser nicht einmal die Schilde der Enterprise D durchdringen könnten. Selbst wenn sie da stundenlang drauf schießen würden, weil da kommen ja so uralte Schiffe und die greifen die Enterprise D an und Picard sagt, naja, aber sie haben Laser.
Lass sie halt mal. Also, genau. Sie haben Laser. Ja.
In Suddenly Human, auch von TNG, erklärt Data, dass die Röntgenlaserwaffen der talarianischen Kriegsschiffe ihnen nicht gewachsen seien. Und auch die lysianischen Impulslaser in Conundrum werden von Riker ausgelacht. Also, es gibt nur einen einzigen Laser in ganz TNG, der ernst genommen wird. Mhm. Kannst du dich daran erinnern?
Ein Laser, der in TNG ernst genommen wird. Nee.
Der Schneidlaser der Borg. Mit dem sie im Q-Hu ein Stück der Enterprise rausschneiden.
Oh, stimmt, ja. Wie machen die das denn?
Naja, die Borg haben halt einen Superlaser.
Okay, alle anderen Laser kacken ab, aber vielleicht war auch gerade die Schilde vielleicht sogar runter oder so. Ja, aber trotzdem, wenn Picard sagt, wir kommen nicht durch die Außenhülle durch, dann meint er wohl auch die Außenhülle so, ne? Okay, ja, Borg haben Superlaser.
Offensichtlich. Vielleicht ist das jetzt Borg-Technologie. Vielleicht hat die Protostar hier den Borg-Laser. Könnte ja sein. Mit Janeway wissen oder so.
Absolut, ja. Oder auch mit Picard wissen.
Ja. Dann hat die Protostar noch Impulskanonen. Die hat Quark mal an den Maquis verkauft.
Genau die.
Impulskanonen halt. Ne?
So. Ja.
Die hat auch noch Plasmakanonen, die eigentlich so aus der Enterprise-Ära stammen. Das heißt, die müssten jetzt auch relativ alt sein. Aber gut, wir schießen heute auch noch mit Patronen. Ne? Weiß nicht, oder mit Schrot oder sowas. Ja, anyway.
Ja, ja.
Die werden in Fortunate Sun bei Enterprise als Waffen beschrieben, die Transportkapitäne ausrüsten wollen, damit sie in der Lage sind, Angreifer abzuwehren. So.
Mhm.
Die NX-01 hatte auch Plasmakanonen, die wurden aber später hat die NX-01 Phaserkanonen bekommen in der Folge Silent Enemy.
So. Das klingt ja auch interessant, okay. Mhm.
Phasenkanonen, nicht Phaserkanonen, Phasenkanonen.
Ja, so. Das wiederum habe ich schon mal gehört, ja.
Ja, und Phasenkanonen hat die Protostar übrigens auch, steht da auch drin.
Mhm.
Dann hat sie Disruptoren. Disruptoren, ziemlich beliebt bei Klingonen und Romulanern. Ne?
Also ich wollte gerade sagen, ja. Ja.
Sind auch drin. Dann räumliche Torpedos. Das ist was die NX-01 auch dabei hatte, bis sie dann in die Expanse auf photonische Torpedos umgerüstet worden ist. Und die Voyager hat laut Relativity auch räumliche Ladungen als Waffen gehabt. Also vielleicht ist das dasselbe wie räumliche Torpedos. Dann steht da.
Weiß man, was das heißt, ja? Räumlich? Also ich meine, es ist ja, es ist halt.
Keine Ahnung.
Sind ja alles irgendwie räumliche. Egal. Ja, okay.
Weiß ich nicht. Spatial heißen sie halt. Also könnte das anders übersetzt werden als mit räumlich?
Naja, weiß ich nicht.
Weltraumtorpedos, kann man es vielleicht einfach übersetzen?
Ja, könnte man natürlich, ja.
Dann gab es noch Plasmatorpedos, die hatten auch die Romulaner in Balance of Terror.
Ja.
Die hatten so eine Plasmawaffe und im Drehbuch der Episode steht, dass die Torpedo ähnlich ist, also Plasmatorpedos.
Mhm.
Und die Kazon hatten die in Projections zum Beispiel.
So, ja.
Plasmatorpedos. Kardassianische Orbitalplattformen haben die wohl auch laut Tears of the Prophets bei DS9. Also Plasmatorpedos kommen in unterschiedlichen Kontexten vor. Dann gibt es noch Polaron-Torpedos. Das ist eine Waffe, die wir bis jetzt noch nicht kennen, aber die Jem'Hadar hatten Polaron-Waffen.
Mhm.
Also vielleicht kommt daher die Technologie. Und
ein schönes Sammelsurium auf jeden Fall. Ja,
ja, und Talarons.
Mhm,
weißt du noch, was das ist?
Nee, aber es kommt mir auch auf jeden Fall bekannt vor. Ist es auch aus der DS9-Ära?
Ja, aber nicht ganz, weil das ist die Waffe, mit der Shinson in Nemesis den romulanischen Senat getötet hat. Die strahlte.
Dieses crazy Zeug irgendwie. Genau, ja, das hat man das irgendwo anders nochmal gesehen, außer da?
Nee, in dem Film wird nämlich festgestellt, dass die Talaron-Forschung in der Föderation aufgrund ihrer biogenen Eigenschaften verboten war. Das wäre übrigens In-Universe vor 4 Jahren gewesen. Das ist 4 Jahre her In-Universe.
Okay.
Ja. Also, das war die Bewaffnung der Protostar, die da komplett angezeigt wird.
Mhm.
Fände ich auf jeden Fall spannend, wie bis auf die Zähne bewaffnet die Protostar tatsächlich da rumfliegt.
Ja, krass. Vor allen Dingen, wenn du drüber nachdenkst, also erstmal ist das Schiff ja offensichtlich ein sehr kleines, ne, wie wir jetzt im Vergleich zur Dauntless gesehen haben. Und dann auch so im Vergleich zu sowas wie zu einer Enterprise D, die ja jetzt auch noch nicht, die ja möglicherweise sogar noch rumfliegt, nee, die fliegt nicht mehr rum, aber die noch hätte rumfliegen können oder ne, vielleicht, also Galaxy-Klasse, keine Ahnung, ist vielleicht, ne, könnte ja noch.
Warum
also,
nicht?
Ja. Und die hatten was? Die hatten Photon-Torpedos und Phaser. Ich wüsste nicht, dass die sonst noch irgendwas anderes an Bord hatten, so, ne?
Wüsste ich jetzt auch nicht. Nee, tatsächlich. Ja.
Und die haben dann halt irgendwie auf so einem Schiff, wo 3 Leute Besatzung sind, normalerweise 47 Waffensysteme. Ist schon krass.
Ja, also sollte man vielleicht mal im Hinterkopf haben, wir wissen ja immer noch nicht, was die Protostar eigentlich für eine Mission hatte irgendwie.
Ja.
So. Also die ist da hingeflogen in diese Zeitanomalie, aber so richtig klar ist es nicht. Und du hast gesagt, scheint ein kleines Schiff zu sein. Wir haben auch bei Chakotay gesehen, da waren irgendwie 3 Leute drauf oder 2 nur, ne? Dieser Vogelmensch und Chakotay? Du spielst nicht. Spielst
nein,
nicht.
Nein.
Apropos Vogel. Ich sag weiterhin, spielst nicht.
Es zuckt.
Neben der Anzeige der Bewaffnung der Protostar steht auf der Konsole auch noch was. Da steht nämlich die Bezeichnung der Protostar.
Mhm.
Und da steht über der Protostar Klingonischer Bird of Prey Klasse 5.
Hä? Haben die Bird of Prey nachgebaut?
Ich habe keine Ahnung. Das kann ein Copy-Paste-Fehler natürlich sein, weil es wirklich ganz klein unten links steht, aber da ist halt die Abbildung der Protoss da und darüber steht klingonischer Bird of Prey.
Ein Copy-Paste-Fehler wäre ja geil. Komm, wir nehmen halt irgendwie hier diesen alten Screen, passt schon, dann schreiben wir da jetzt irgendwie, ach, was weiß ich, ist auch egal, komm.
Ist total komisch. Also ich weiß nicht, warum das da steht. Vielleicht haben sie ein Bird of Prey nachgebaut, aber auf der anderen Seite schien die Föderation immer so ein bisschen weiter zu sein als die Klingonen.
Ja.
Und ein Bird of Prey wäre wahrscheinlich auch größer und würde auch vor allen Dingen völlig anders aussehen. Also es ist irgendwie crazy, weiß ich nicht.
Ja, es ist strange.
Naja.
Was
denkt ihr darüber? Ist es ein Copy-Paste-Fehler oder was liegt hier vor?
Ich denke halt immer so bei solchen Produktionen, also klar können Fehler passieren in solchen Produktionen, ne? Aber wo so viele Leute sich so viel Gedanken über so viel Kram machen, dass solche Sachen dann irgendwie passieren?
Vor allen Dingen, wenn du vorher so eine riesige Liste von Waffen da irgendwie aufschreibst.
Ja. Oder die haben die auch nur gecopy-pastet und haben gesagt, okay, komm hier.
Weiß das sind nicht, alle Waffen von Alpha, bitteschön.
Genau. Ja. Strange. Aber gut.
Ja. Aber trotzdem, ich mag es dann immer so riesige Screens zu haben und verschiedene Sachen zu entdecken.
Das weiß ich.
Essentia hat dann einen Vorschlag und sagt Merge Warp Fields. Was erstmal okay ist, übrigens klingelt es die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich weiß, das hören wahrscheinlich keine Menschen, die uns zuhören, aber in meinem Kopf klingelt
es. Also, es ist schön, es ist schön.
Falls es dich interessiert.
Es ist ein Chatfenster bei einem Karrierenetzwerk, was ich aber gerade gar nicht aktiv aufhabe, was aber im Hintergrund immer irgendwelche Sachen macht, wenn ich tolle Angebote bekomme aus dem internen Team. Bums, was auch immer.
Du wirst richtig Karriere machen jetzt, weil es gab so viele Bimmelbammels, die da in meinem Kopf gerade eben waren.
Ich sag's dir, warte. Ich find dieses fucking Fenster nicht. Aber machen wir weiter, ich kümmere mich drum, ja.
Wie gesagt, Essentia sagt, Merge Warpfields, Warpfelder zusammenfügen, gab's schon in Star Trek, zum Beispiel in Divergence, da gab bei Enterprise die NX-01 und die Columbia haben ihre Warpfelder zusammengefügt, damit Trip umsteigen konnte.
Ja.
Und Reparaturen durchführen konnte. So, ne? Also, alles gut.
Mhm.
Dann kommt Tysis und sagt Merge Warp Bubbles.
Ja.
Ich sage nochmal, Essentia hat gesagt Merge Warp Fields.
Ja.
Und Tysis sagt Merge Warp Bubbles.
Ja. Ist ein Warpfeld.
Freunde, das ist nicht dasselbe.
Das ist nicht dasselbe.
Das ist nicht dasselbe. Warp-Bubbles sind eigentlich was anderes. Warp-Bubbles gab es in zwei Folgen bei TNG. In der Folge Remember Me und der Folge Interface. Warp-Bubbles, also Remember Me, da wird die Warp-Bubble als eine Art geschlossene Realitätsblase dargestellt. Ja. Wesley macht da so ein Experiment und dann mit dem Warp-Kern und dann kommt so eine subraumbezogene Warp-Bubble und in der sitzt Beverly Crusher fest und in dieser Warp-Bubble verschwindet alles mit der Zeit. Das ist eine alternative Realität, in der alles mit der Zeit verschwindet. Und irgendwann ist Beverly da ganz allein.
Ups. Okay.
Die Warp-Bubble hatte, das war eine Anomalie, die mit dem Warp-Antrieb eigentlich gar nichts zu tun hatte, sondern eben mit einem wissenschaftlichen Unfall mit dem Warp-Kern Wesley halt. So.
Ja.
In Interface ist die Warp-Bubble eine Subraumverzerrung, die verhindert, dass die Enterprise so ein Signal von einem Shuttle empfängt.
Ja.
Also, ja, die Warp-Bubble ist da etwas, was den Raum verzerrt, aber es ist auch hier wieder mehr eine Anomalie, die ein Kommunikationsproblem verursacht. Aber das ist nicht das Warp-Feld. Die Warp-Bubble ist was anderes als das Warp-Feld. Also, vielleicht ärgere ich nur ich mich darüber, weil ich so ein Begriffsfetischist bin, aber Herr Tysis, typisch Andorianer wieder, ne? Begrifflich sehr ungenau, möchte ich sagen.
So. Ja, kein Spezizismus bitte. Ich habe auch tatsächlich gedacht, dass Warp-Bubble ein Begriff ist, der häufiger mal benutzt wird, auch für das, was um diese Schiffe drumherum ist. Auch vielleicht in dieser TNG-Ära. Aber wenn du sagst, das ist nicht so, dann...
Nee, das waren immer Warp-Felder.
dann möchte ich dir das glauben. Oder ihr verbessert ihn jetzt und sagt, nein, dein Gehirn ist doch gar nicht so schlecht, Sebastian. Das stimmt vielleicht doch.
Ich verstehe halt nicht, dass die in, da reden zwei Menschen direkt hintereinander und die eine sagt Warp Field und der andere sagt Warp Bubble. Und das Doofe ist, wenn wir auf die Protostar gehen, dann wiederholt Zero diesen Warp Bubble Kram auch noch. Er sagt dann auch, oh, they merge the Warp Bubbles. Ich so, nein, die mergen die Warp Fields.
Ah. Es ist mir nicht aufgefallen. Ja. Es ist mir auch nicht so wahnsinnig wichtig, so wie, also nicht so wichtig wie dir auf jeden Fall. Aber ich werde tatsächlich interessiert, weil ich hätte jetzt irgendwie gedacht, Warp Bubble ist echt so ein Begriff, den wir öfter in dem Zusammenhang schon mal gehört haben. Aber so kann man sich offensichtlich täuschen, Freunde.
Ja. Eine weitere, also nach dem Klingon Bird of Prey, eine weitere Sache, die ich nicht so richtig verstanden habe.
Okay.
Aber vielleicht auch völlig marginal und ihr sagt, worüber redet ihr? Egal. Zero bemerkt also,
das ist völlig marginal, worüber redest du überhaupt? Ja, bitte was?
Zero bemerkt also, dass sie diese Warp-Felder oder Warp-Bubbles mergen. Immerhin schießen sie nicht. Sprach Pock, kurz bevor die ersten Schüsse fallen.
Schon der Moment, ja.
Weil die Dauntless jetzt versucht, die Schilde zu deaktivieren, um die Protostar zu boarden. Kurz habe ich mir dann überlegt, wäre das denn eigentlich so schlimm, wenn sie das jetzt tun würden? Also die deaktivieren die Schilder, beamen sich rüber. Wäre das nicht exakt das, was eigentlich die Leute auf der Protostar möchten?
So. Ja, es wird auf jeden Fall tatsächlich alle Probleme lösen, weil sie kniffeln ja dann oder versuchen dann ja wieder irgendwie was auszuknobeln, was irgendwie Kommunikation sein kann. Also ich glaube auch schon relativ bald danach, ne, überlegen sie ja nochmal, wie können wir denn Kommunikation herstellen? Und klar, die 1:1 Kommunikation wäre natürlich jetzt nicht total ungeschickt in diesem Falle.
Ja, genau. Naja gut, aber sie wollen es auf jeden Fall, wollen sie es nicht. Vielleicht haben sie aber auch Angst, dass die also dass nicht nur die Schilde deaktiviert wird, sondern die gesamte Protostar dematerialisiert wird.
Ja, ich meine, auf der einen Seite, ne, du weißt ja auch gar nicht genau, was dann passiert und ob die dann nicht alle erstmal irgendwie in die Brick stecken und so, ne? Also da ist halt irgendwie ein Haufen von Kindern oder Heranwachsenden, die halt sagen so, hey, Nee, wir wollen das jetzt eigentlich zurückgeben, aber hier ist eine Bombe an Bord, also ein Virus, der infiziert euch alle, so, ne? Also das ist ja auch erstmal eine Geschichte, die du also kaufen musst, wobei man kann es ja auch relativ schnell überprüfen auf der anderen
Seite. Kann ihn relativ schnell zeigen, einfach diesen Virus, so.
Ja. Keine Ahnung.
Alle überlegen auf jeden Fall, wie sie ohne Virusübertragung kommunizieren können. Und Rock Tuck schlägt dann vor, die Deflektorschüssel so zu verändern, dass sie einen phasengesteuerten Tachyonenimpuls aussendet und so mit der Dauntless kommunizieren kann.
Ja.
Erstmal.
Ja.
In Arthur bei TNG gelingt Barclay die Kommunikation, in Voyager gelingt Barclay die Kommunikation mit der Voyager mit Hilfe eines phasengesteuerten Tachyonenstrahls.
Ja.
Also Kommunikation mit phasengesteuerten Tachyonen scheint zu funktionieren.
Mhm.
Barclay braucht dafür irgendeine Quantensingularität, der das abprallt.
Das ist auch einer meiner Lieblingsworte. Lassen wir jetzt mal außen vor. Quantensingularität, ja.
Mhm. Ja, das ist ganz toll.
Ja.
Lass uns mal versuchen, das, was Rock Tuck hier vorschlägt, mit ein bisschen realer Physik zu durchleuchten. Also, Tachyonen, fiktiv oder real? Was würdest du sagen?
Tachyonen, fiktiv.
Ja, also in der realen Physik existieren die nicht, aber in der Science-Fiction-Literatur schon lange. Auch außerhalb von Star Trek.
Ach, guck.
Also theoretische Teilchen, das Wort hat sich einfach irgendwie so eingebürgert für Teilchen, die sich schneller als das Licht bewegen. In der realen Physik gilt Einsteins Relativitätstheorie und die besagt, dass nichts schneller als das Licht reisen kann, aber
ja.
Tachyonen werfen die Regel über den Haufen und quasi die Rebels, ne, der Teilchenwelt.
Ja.
Zumindest in der Fantasie. So.
Mhm.
Gehen wir jetzt mal davon aus, diese Tachyonen existieren wirklich.
Ja.
Und würden, wie gesagt, gibt keinen Beweis oder sowas, dann würden sie theoretisch Informationen schneller als das Licht transportieren können.
Mhm.
Was extrem praktisch wäre, um zum Beispiel mit einem Raumschiff zu kommunizieren, das hunderte Lichtjahre entfernt ist. Oder auch nur 20 Meter. So.
Ja.
Weil statt auf irgendwie langweilige Funksignale zu warten, die mit Lichtgeschwindigkeit reisen, könntest du halt Tachyonen schicken und hättest die Antwort, bevor du den Kaffee austrinkst. Was schon mal gut ist.
Vielleicht sogar, bevor du die Frage gestellt hast. Ja.
Maybe. Ja, du reist rückwärts durch die Zeit. Jetzt kommen wir zu den Phasen.
Ja.
Weil es soll ja ein phasengesteuerter Tachyonimpuls sein. Phasen in der Physik bezieht sich auf die Wellenform von Strahlung oder Teilchen. Ne? Also du hast so eine Welle, ne? Und du kannst dir eine Phase quasi wie eine Sinuskurve vorstellen, bei der du den Höhepunkt, den Tiefpunkt und alles dazwischen hast. Ne? Also ganz normale Welle. So. Mhm. Wenn du etwas phasengesteuert bedeutet das, dass du diese Wellen auf eine bestimmte Weise synchronisierst, um den bestmöglichen Effekt zu erzielen. So.
Oder halt, um mit der Amplitude eine Nachricht zu verschicken, oder? Geht es nicht auch darum?
Genau. Also, genau. Das Signal stärker und klarer machen, damit die Nachricht zu verschicken oder Störungen zu vermeiden. Ne? Also du versuchst einfach, das zu synchronisieren, damit es eben gut funktioniert.
So. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das quasi auch direkt die Nachricht sein kann. Also je nachdem, wie du die Amplitude tunst quasi, also wie hoch der Abstand quasi zwischen den Wellen ist oder wie niedrig, damit kannst du halt quasi die Message abschicken, weißt du? Also
ja, möglich.
Vor starke Dingen, Welle, schneller als, ja, 1, ja. Leichte Welle 0 oder wie auch immer. Ne?
Also ja, genau. Also so du kannst ja im Prinzip machen. Du kannst im Prinzip binär mit kommunizieren und da sie ja auch schneller als das Licht sind und du einfach einen guten Empfänger brauchst, müsste das dann eigentlich auch funktionieren, dass du im Prinzip sogar ganze Sätze machen kannst und relativ schnell oder so.
Ja, ne? Oder eigentlich schon.
Noch mehr Informationen.
Ne? Ja.
Ja, also in der echten Physik könnte man eben phasengesteuerte Impulse verwenden, um Wellen zu verstärken oder abzuschwächen.
Ja.
Würde man dann Interferenz nennen, ne? Also indem man diese Peaks verschiedener Wellen zusammenbringt.
Mhm.
Tachyonen, niemand weiß genau, wie sie sich an Phasen oder Impulse halten würden, aber gehen wir mal davon aus, dass es Zukunftstechnologie gelingt,
ja.
Tachyonen, die es nicht gibt, aber anyway, in Phasen zu versenden.
Ja.
Ginge das dann mit der Deflektorschüssel? Das wäre ja der Vorschlag von RockTuck,
das
mit der Deflektorschüssel zu machen.
Man kann mit dem Deflektor alles machen. Also das ist, Deflektor
genau.
Kann sie, super.
Die eierlegende Wollmilchsau im Star Trek-Universum.
Absolut,
der Deflektor kann alles.
So. Ja.
Trümmer vom Schiff weghalten, Energiewellen aussenden und anscheinend auch diese Tachyonen-Mega-Impulse verschicken.
Mhm.
In der Realität wäre die Deflektorschüssel dann vielleicht sowas wie so ein riesiger Satellitenkommunikator, also so ein Ding wie ein Contact, ne, bei was Jodie Foster da, wo die immer vorsitzt, ne, so eine riesige Schüssel quasi, die nicht nur empfangen kann, sondern auch senden.
So. Mhm.
Ja. Also, wenn wir davon ausgehen, dass Tachyonen existieren und mit unserer realen Physik kompatibel wären, dann wäre der Vorschlag von RockTuck sowas wie, hey, lass uns die Antenne von unserem Raumschiff so einstellen, dass sie schneller als das Licht funkt, indem wir Teilchen benutzen, die nicht existieren. Aber?
Ja.
Aber in Star Trek existieren sie ja.
Ja, ich wollte gerade sagen. Ja.
Okay. So.
Also, ne, also wenn sie geben würde, dann könnte man sie theoretisch auch über so eine Satellitenschüssel rauspusten.
Genau. Also laut Einstein kann es sie nicht geben.
Ja.
Das, also auch nicht, dass wir die irgendwann mal entdecken oder sowas. Ne? Laut Relativitätstheorie kann es Teilchen nicht geben, die schneller als das Licht sind. Aber wer weiß.
Wer weiß. Wir haben auch noch die Quantenphysik, die hat ja sowieso seine Probleme, ihre Probleme, sagt man da, mit Einstein.
Ja, und mit aller herkömmlichen Physik. Genau.
Richtig, ja.
So, glücklicherweise müssen wir uns darüber nicht so richtig viel Gedanken machen, also viel weniger, als wir es gerade gemacht haben, denn Jenkem hat keine Ahnung, wie er das machen soll.
Ja, reagiert aber erstmal so total positiv.
Beep, boop, beep, boop, boop.
Jenkem hat wirklich so ein paar Highlight-Momente in dieser Folge. Er leistet nicht viel, aber genau, so ein paar Sachen sitzen. Ja.
Ja. So, während sich jetzt alle den Kopf zerbrechen, wie sie das Schiff stoppen können, kommt Gwyn und Rock eine wirklich brillante Idee. Zero könnte telepathisch mit Admiral Janeway Kontakt aufnehmen.
Mhm.
Und Zero sagt, dann braucht er dafür Dahl. Warum? Weil er ein Hive-Mind braucht, ne? Also quasi ein Schwarmgehirn, weil eigentlich sind die Medusanen Schwarmgehirne.
Ja.
Und Dahl, wie in Masquerade, wie hieß das denn?
Masquerade.
Wie in Masquerade enthüllt wurde, ein genetisches Mischwesen ist und Organia-Gene besitzt.
Mhm.
Und das Gute ist, wir wissen aus TOS, Errand of Mercy, dass die Organia einst ihren Geist in andere Lebewesen transferieren konnten.
Oh, das hast du schön gesagt, ja.
Telepathisch waren.
Ja.
Und Dal als Proto-Organier offensichtlich dann auch, haben wir ja in Masquerade auch gemerkt, dass er Gedanken lesen konnte.
Ja.
Nämlich die von wem? Was? Von O'Connor? Ja, ne?
Kann sein. Ich sehe die Szene noch vor mir, wo sie spielt. Und O'Connor ist auf jeden Fall das kurz bevor er verschwindet, ne? Könnte genau. Gut sein, ja.
Ich meine, es war O'Connor, ja.
Ja.
In Enterprise haben wir übrigens gesehen, wie die Organier mehrere Besatzungsmitglieder der NX-01 übernommen haben mit Gedankentausch. Observer-Effekt heißt die Folge.
Okay. Mhm.
Zeros Theorie ist jetzt, wenn Dahl seine telepathischen Kräfte nutzen kann, könnte er Admiral Janeway auf der Dauntless erreichen. Sie könnten also als Schwarmgeist da an dieser Stelle agieren. Und dafür führt Zero mit Dahl ein Ritual durch. Mhm. Und dieses Ritual kennen wir schon.
Ach.
Es heißt nämlich Hige Ings Ritual.
Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Haben wir gesehen, wo?
Was würdest du sagen?
Also eigentlich ist die Serie, in der andauernd irgendwie so irgendwelche Geister und metaphysischen Blablub ist ja DS9, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mit Medusianern eher so TNG vielleicht sogar ein TOS gewesen ist.
Und wenn ich dir jetzt noch einen Hinweis gebe, dass das Ritual tatsächlich Hige Ings oder kurz, also wenn man es, da ist ein bisschen Wortspiel drin mit Hijack, Hijinx, ne?
Jinx.
Also, ja. Wenn solche Rituale plötzlich so einen Wortspieltitel bekommen, in welcher Serie könnten wir dann sein?
Lower Decks.
Ja, aber wir waren in Strange New Worlds.
Ach so.
Und zwar in der Folge Spock Amok.
Ach so. Das ist Comedy da, wo, Folge. Ja, genau. Ja. Da, wo alles.
Und was ist damals passiert?
Einer von Spocks Geistern ist abhanden gekommen. Wie war das denn nochmal gerade? Was ist denn da eigentlich genau passiert?
Es gab einen Körpertausch zwischen Spock und T'Pring.
Ach ja, richtig. Es gab ja auch den Körpertausch. Fing es nicht irgendwie damit an, dass seine vulkanische Seite irgendwie weg war? Und dann?
Das war eine andere Folge, glaube ich.
Es war eine andere Folge.
Gott. Ich glaube, wir haben zwei von diesen Comedy-Folgen mit Spock und eine ist die, wo seine vulkanische Seite weg ist und die andere ist, wo Spock und T'Pring plötzlich Körper tauschen.
Eieiei.
Ja. Also gar nicht so lange her, diese letzte Körpertauschfolge.
Ich muss mir dringend offensichtlich nochmal Strange New Worlds angucken, bevor es weitergeht. Ist ja hoffentlich auch bald.
Das ist auch hoffentlich bald, genau. Gut, also nichts wie los. Dahl schließt die Augen, Zero hilft ihm, sich zu konzentrieren und zack, es passiert, die Dauntless feuert Phaserschüsse auf die Protostar. Dahl wird getroffen und wird bewusstlos.
Ups.
Nächste Szene. Dahl erwacht plötzlich auf der Brücke der Protostar, komplett verwirrt und wir merken, es ist Janeway in Dahl. Sie hat keine Ahnung, warum sie in Dahls Körper steckt und beginnt, die Crew ein bisschen durcheinander zu bringen. Zero, Gwyn und der Rest versuchen, ihr die Situation zu erklären, aber sie ist total überwältigt. Sie erkennt die Crew erst nach ein paar Momenten wieder und kommt langsam dahinter, was passiert ist.
Mhm.
Es gibt den Moment, in dem sie auf die kleine Crew blickt und realisiert, dass sie wirklich in einer absurden Lage steckt.
Aber ich fand es ganz geil, dass die Crew das auch sofort irgendwie geschluckt hat, ne? Also ich meine, gut, sie waren, ja. Wussten halt, dass sie da gerade irgendwelche Mind-Change-Games irgendwie versucht haben, aber dass sie dann wirklich sofort gecheckt haben, ja gut, das muss dann jetzt wohl irgendwie Janeway sein, fand ich bemerkenswert schnell irgendwie. Also Janeway braucht das selbst ein bisschen länger für.
Ich mochte Rock, die sagt, there gotta be a scientific explanation.
Ja, stimmt. Die hat jetzt immer diese Scientific One-Liner so zwischendurch.
Ja, genau. Also, find's total süß, ne?
Ja.
Aber erstmal muss man denken, nee, Rock gibt's wahrscheinlich nicht.
Ja.
Ist einfach nur Kappes hier, ne? Ja. Also Scientific
Star Trek, ist halt Star Trek, ja.
Ja. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, dann müssen wir nochmal ganz kurz in die Philosophy of Mind gucken. Ne?
Ja, ganz kurz, ja.
Ja, wirklich nur ganz kurz, weil was Star Trek hier einmal mehr aufmacht, ist ja eine Form des Dualismus. Ne? Also Dualismus heißt Geist und Körper als zwei unterschiedliche Substanzen, ne? Und der Geist kann den Körper verlassen und so weiter. So.
Ja.
Ist eine antike philosophische Theorie. Platon hat die zum Beispiel vertreten. Man kann damit super Sachen erklären. Zum Beispiel irgendwie, warum gibt es so, zumindest, warum hat man den Eindruck, dass Menschen so ein vorgebotliches Wissen haben? Ne?
Mhm.
So. Also zum Beispiel so, warum erkennen wir bestimmte Sachen irgendwie wieder? Platon hat das damit erklärt, dass, naja, wir haben halt eine unsterbliche Seele und diese unsterbliche Seele, die reist im Seelenwagen vor der Geburt durch die Ideenwelt und sieht die ganzen Ideen und dann ist es im Prinzip nur noch ein Wiedererinnern an diese Ideen. So.
Schöne Vorstellung.
Also an Urbilder, ja. Urbilder von allem Möglichen. So.
Mhm.
Und Descartes zum Beispiel am Anfang der neuzeitlichen Philosophie, also kurz nach dem Mittelalter, der hat das auch noch vertreten. Bei Descartes hat das dann auch viel mit Religion und Unsterblichkeit der Seele und sowas zu tun.
Ich wollte gerade sagen,
in der modernen Philosophie.
Ja, die ganze Religion baut ja auch auf dieses Bild irgendwie auf, ne? Also,
ja, klar.
Und dieses Seelengame wäre es ja irgendwie auch ein bisschen lame, religiös zu sein.
Ja, genau. Wobei.
Ja, nein, man kann es ja.
Im Katholizismus jetzt auch die Auferstehung des Leibes gibt, aber da ist ein ganz anderes, ganz, ganz anderes und sehr, sehr auch schwieriges Thema. Anyway.
Ja.
Dualismus. Ist in der modernen Philosophie eigentlich relativ wenig verbreitet, weil es gibt halt so viele physikalistische Theorien, der Körper als Maschine so und sowas. Wir können relativ viel erklären, wie bestimmte Zustände auch entstehen und sowas. Ne? Deswegen ist in der modernen Philosophie das relativ wenig verbreitet, dass es irgendwie so einen Dualismus gibt. Und das wird aber... Also es wird nicht hundertprozentig in Frage gestellt, aber es gibt eigentlich so einen kleinen Skandal.
Mhm.
Also einen philosophischen Skandal.
Ja.
Und dieser Skandal besteht in einem großen Problem, das David Chalmers, das ist ein wunderbarer australischer Philosoph, den ich sehr, sehr schätze. Ich habe mal bei dem eine Summer School of Philosophy gemacht in Köln.
Oh.
Der lehrt mittlerweile an der NYU, an New York University, aber kommt eben aus Australien. Und es ist... Also als er in Köln war, war es ein sehr, sehr weirder Typ mit so langen Haaren, irgendwie so ein Surfer-Dude irgendwie. Hatte sehr viel Spaß gemacht. Und der ist so einer der führenden Köpfe der Philosophy of Mind. Und der nennt das Problem, diesen Skandal, nennt er das harte Problem des Bewusstseins.
Mhm.
Kannst du dir vorstellen, worin das besteht?
Das harte Problem des Bewusstseins. Nee, nicht so richtig. Also es gibt ein Bewusstsein, es gibt ein Unterbewusstsein. Man ist sich bewusst über sich selber.
Das ist tatsächlich, es ist ganz simpel.
Ja, okay.
Wir haben tatsächlich keine Ahnung, was das Bewusstsein wirklich ist.
Okay. Okay, ja.
Also wir können das Gehirn scannen, wir können chemische Reaktionen messen, wir können elektrische Impulse verfolgen, aber... um Chalmers mal zu zitieren, warum zur Hölle fühlen wir überhaupt irgendwas?
Mm.
Also wir checken die gesamte Mechanik, aber das Ich, das dabei herauskommt, das bleibt ein absolutes Mysterium. Wir wissen nicht, was das Bewusstsein ist.
Aber ist es nicht am Ende die Summe der chemischen Reaktionen, die halt im Gehirn und damit halt auch ne, quasi durch den Körper, durchs Rückenmark, im Mikrobiom, was auch immer, alles, was wo das Gehirn mit interagiert, ja, also ist es nicht am Ende die Summe dieser chemischen Prozesse?
Ja, aber woher kommt das Ich? Woher kommt die Identifikation mit all diesen Prozessen? Woher kommt dieses Bewusstsein halt? Woher kommt das, dass ich plötzlich ein bestimmtes Gefühl habe? Du kannst wahrscheinlich ganz, ganz viel irgendwie mit Synapsenaktivität erklären, warum bestimmte Zustände so sind, wie sie sind, aber du kannst nicht derzeit nicht erklären, was Bewusstsein wirklich ist. Also die Kognitionspsychologie rätselt. Das ist ein absolutes Mysterium gerade noch. Und das ist total spannend, weil es philosophisch ein absoluter Skandal ist, weil wir ständig den Begriff Bewusstsein benutzen. Wir fragen uns seit mehreren Jahren, oh, was ist denn eigentlich, wenn KIs eines Tages Bewusstsein entwickeln können? Wir wissen nicht, was das ist. Wir wissen einfach nicht, was das ist. Wir können diese Frage noch nicht mal stellen, weil wir einfach nicht wissen, worüber wir reden. So.
Das ist schon geil. Das ist schon geil. Ja.
wird ChatGPT irgendwann traurig, wenn du ihm keine Fragen stellst? Wir wissen es nicht. Weil wir nicht wissen, was das Bewusstsein ist. So. Und
ja.
Dementsprechend muss man sagen, wenn Rock sagt, naja, there gotta be a scientific explanation für das, was hier gerade passiert, in diesem Körpertausch.
Ja.
Ja, vielleicht doch nicht so viel Kappes, weil dieses tiefe, dunkle Geheimnis des Bewusstseins, da kratzen wir an der Oberfläche. Und da sind wir plötzlich bei den großen Fragen. Gibt es am Ende vielleicht doch mehr als nur das Physische? Und David Chalmers nimmt sogar dieses böse Wort in den Mund und sagt, naja, vielleicht brauchen wir doch irgendwie sowas wie Dualismus. Vielleicht muss man doch irgendwie über Körper und Geist nachdenken. Hm? Mm. Also, ich stelle hier nur Fragen. So. Das ist wirklich spannend. So.
Ja, es ist also, mega spannend.
Und der Beginn einer sehr, sehr tiefen Diskussion tatsächlich.
Ja, vor allen Dingen auch in einer Forschung, ne? Also ich meine, wir sind ja auch irgendwie in der Kybernetik so weit, dass wir sowas wie Nervensignale abfangen oder aussenden können, ne? Und das ist ja auch irgendwie der erste Schritt in Richtung sowas wie Prozesse im Gehirn vielleicht auch auslesen können, so, ne? Und vielleicht kommen wir ja wirklich irgendwann dahin, dass wir das, was im Gehirn irgendwie gespeichert oder verfügbar ist, dass man sowas irgendwie erkennbar machen kann, vielleicht ja sogar irgendwann kopierbar machen kann. Mhm. Und spätestens dann werden wir ja herausfinden, wenn wir so ein Gehirn einfach mal auf was Neues kopieren, ob das Bewusstsein dann mitkommt.
Und das ist ja der Grund, warum wir bei solchen Sachen immer so schwimmen, ne? Also ja. Was ist eigentlich, wenn wir alle Informationen unseres Körpers auf einen Golem übertragen würden? Ja. Was passiert mit dem Bewusstsein? Wir schwimmen rum, weil wir nicht wissen, was es ist.
Ja, bei Picard funktioniert es auf jeden Fall, ja.
Ja, bei PK funktioniert es, genau.
Ja.
Aber also wenn euch das interessiert, Leute, ich kann euch David Chalmers an dieser Stelle mal total empfehlen. Toller Philosoph. Geht mal auf seine Seite, die auch natürlich mit einem Wortspiel verbunden ist. Das ist nämlich die Serie, die Seite conch.net. Also, weil er beschäftigt sich immer mit dem Bewusstsein, das ist Consciousness. Deswegen consc.net. Das ist die Seite von David Chalmers.
Okay. Ja, crazy. Das ist ja, keine Ahnung. Das ist, es ist sehr spannend. Könnte man vielleicht, es ist ein Thema für die nächste Live-Info-Show.
Ich weiß nicht, ob das nicht so schwierig ist, ehrlich gesagt.
Ja, die Liebe hat uns schon überfordert.
Liebe überfordert jeden.
Ja, stimmt.
Wir gehen mal auf die Dauntless. Weil Dal hat den wohl krassesten Fall von Identitätskrise, weil er sich im Körper von Janeway befindet.
Ja.
Er ist völlig verwirrt, weil alles, was er fühlt, sich anders anfühlt, besonders seine Stimme.
So. Mhm.
Vielleicht mal bei dieser Gelegenheit, Sebastian. Körpertauschkomödien. Dein Ding?
Nee, eigentlich nicht. Also es gibt halt so ein paar Sachen, die irgendwie als Klassiker gelten und vielleicht auch heute nicht mehr so ganz funktionieren, aber das ist ja auch kein Körper, ne? Zum Beispiel Miss Doubtfire oder sowas, das ist ja auch so ein Klassiker, der schon 130 Mal verfilmt worden ist. Es ist keine Körpertauschkomödie, es ist ein Mann, der sich als Frau verkleidet. Ja, aber lass mal überlegen, was ist denn, was kenne ich denn überhaupt, das wirklich Gute, oder was kenne ich überhaupt, was ist eine Körpertauschkomödie, die mir im Kopf geblieben ist? Mir fällt jetzt überhaupt gar nichts ein, ehrlich gesagt.
Absoluter Klassiker ist Freaky Friday. Sagt dir nichts?
Kommt mir jetzt nicht unbekannt vor, aber nee, ist jetzt nicht so ein, habe ich glaube ich nicht gesehen.
Es gab eine Version aus deiner Jugend und eine aus meiner Jugend.
Ja.
Die Originalversion aus deiner Jugend von Barbara Harris und Jodie Foster. Also Jodie Foster ist das Kind.
Ja.
Ist von 1976. Und die wurde, da gab es ein Wiederdreh, ein Remake quasi 2003 mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis.
Geil. Ach so, das ist die Nummer quasi, wo Kind und Mutter das Bewusstsein tauschen. Ne?
Richtig, genau.
Ja.
Mutter muss dann Teenie-Probleme lösen und Tochter versucht, das Erwachsenenleben zu überleben.
Ja.
Was nicht läuft.
Hat natürlich immer das Potenzial, wahnsinnig witzig zu sein.
Ja. Oder ich fand ihn auch wirklich gut. Also Freaky Friday von 2003 fand ich wirklich gut. So.
Okay. Aber da gab's, da muss es ja noch mehr gegeben haben. Also das ist ja.
Ja, es gibt, ich habe nur ein paar aufgeführt. Also ja. Es gibt Vice Versa mit Judge Reinhold und Fred Savage als Vater und Sohn, die Körper tauschen. Von 1988, weiß nicht, wie gut der gealtert ist, den habe ich irgendwann mal in den 90ern gesehen, aber das ist schwierig, glaube ich. Ne?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, welche Richtung es gehen könnte, ja.
The Hot Chick von 2002. Klingt doch vielversprechend, wie er gealtert ist. Rob Schneider als Highschool Girl.
Ja, okay.
Fremdscham. Ne?
Ja, da hat auch jemand seine Teenie-Fantasien umgesetzt, offensichtlich.
In den letzten Jahren gab es noch zwei, die ich ganz spannend finde. Erstmal die Fortsetzung von Jumanji. Weil in der Fortsetzung von Jumanji gehen die ja nicht, also da ist es ja nicht so, dass einfach die Leute in dem Spiel sind, die quasi vorher das Spiel gespielt haben. Ich glaube, so war es im Original. Da ist es so, dass Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillian in ein Videospiel gezogen werden und da auch ihre Körper tauschen und ihre Persönlichkeiten.
Okay.
Mhm. Weil vorher war das ein nerdiger Teenie und der spielt dann plötzlich im Körper von The Rock. So.
Ja.
Ja. Also auch Körpertauschkomödie. Und es gibt ein Rip-Off quasi von Freaky Friday, wahrscheinlich nicht im selben Universum. Aber das heißt nur Freaky.
Ja.
Mit Vince Vaughn. Und Vince Vaughn spielt einen Serienkiller. Und er tauscht mit einer Highschool-Schülerin namens Catherine Newton die Körper.
Um Gottes Willen.
Also es ist ein Mix aus Horror und Comedy.
So. Das klingt ja fürchterlich, ja.
Freaky Friday plus Kettensägen.
So. Alter, okay. Weiß ich nicht, ob man das braucht. Aber
soll sehr witzig sein, Freaky von 2020.
Okay.
Ich hab's mir nur sagen lassen.
Ja, weiß ich, ja. Ich google gerade mal Bilder, aber gut, ja. Sieht vielversprechend aus.
Ich mag ja auch Horror eigentlich ganz gerne.
Ich nicht. Ist nicht
gerade so Horror-Komödien.
Naja.
Und Musik von Bill McCreary. So.
Echt, du magst Horror-Komödien, sowas wie Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so?
Ja, ich meine, Scream ist natürlich viel besser. Die gesamte Scream-Reihe ist super. Aber ich super, weiß, was du letztes Mal getan hast, fand ich auch ganz witzig. Doch, Scream ist super. Scream ist wirklich super.
Well, okay.
Scream ist ja auch immer so Meta. Super. Schon gesagt, dass das super ist?
Ja, hast du. Möglicherweise.
Gut. Körpertausch in Star Trek? Was sagt ihr das?
Körpertausch in Star Trek. Gut, du hast jetzt eben schon die Spock-Nummer angesprochen. Wo gab es denn noch Körpertauschgeschichten? Da gab es bestimmt schon viele. Ich habe so das Gefühl, das ist irgendwas, was häufiger mal bedient wird, weil es auch irgendwie immer witzig ist, ne? Es ist ja. Aber mir fällt gerade spontan nichts ein, was auch an der Uhrzeit liegen könnte, aber.
Also bei TOS, Turnabout Intruder, das war eine, in der Kirk seinen Körper mit Dr. Janice Lester tauscht. Die sauer ist, weil sie nicht Captain sein darf. Und
deswegen ihm den Körper abnimmt, oder was?
Ja, irgendwie so. Also, keine Ahnung. Ewig nicht mehr gesehen. Es gibt eine Folge, die ich auch ewig nicht mehr gesehen habe, vor der ich ein bisschen Angst habe, wenn ich mir so durchlese, was darin vorkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die nicht gut gealtert ist. Das ist nämlich die Folge Body and Soul von Voyager. Da landet der Doktor im Körper von Seven of Nine.
Okay. Da kann ich gar nichts dran erinnern. Aber da könnte ich mir auch vorstellen.
Und ich habe ein bisschen Angst vor dieser Folge.
Ja. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht nicht so gut funktioniert.
Aber vielleicht ist sie auch total gut. Stimmt. Ich freue mich auf jeden Fall, den Doktor bald wiederzusehen.
Ja, stimmt. Das
passiert. Werden wir ja.
Ja. Ja.
Ja. In Starfleet Academy übrigens, Freunde. Und The Spoiler. Passenger.
Ja.
The Passenger von DS9. Da transferiert sich quasi ein fieser Bösewicht, beziehungsweise ein Bösewicht transferiert seinen Geist in den Körper von Bashir. Und Bashir wird dann so als Marionette missbraucht und muss zusehen, wie jemand anders seinen Körper für böse Pläne verwendet.
Schön. Naja, und dann haben wir die ganzen Trill-Geschichten, aber die zählen ja irgendwie nicht so richtig, weil da werden ja irgendwie keine Körper so richtig getauscht, ne?
Nee, man könnte ja noch unterschiedliche Sachen machen, auch wenn irgendwie, der, also es werden auch noch andere Körper getauscht, zum Beispiel, keine Ahnung, Rascals, wo die alle ihre Körper mit kleinen Kindern tauschen.
Ja,
aber,
stimmt, ja.
Aber das, also so richtig Körpertausch, das ist ja wirklich nicht irgendwie.
Ja.
Ja, jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch wieder Körpertausch und jetzt können wir die Folge relativ schnell zu Ende erzählen, weil jetzt wird nur Quatsch gemacht. Nein, alles gut. Die Dauntless Crew ist besorgt, weil ihr Captain plötzlich ziemlich seltsam agiert, besonders als der versucht irgendwie offiziell zu klingen, jemand mit Hello Starfleet Person anspricht.
Wo ich auch gedacht habe, ey, Alter, das kannst du doch vielleicht mittlerweile schon so ein bisschen besser oder nicht?
Ja, aber ja, ist ein bisschen durch den Wind, ne? So.
Ja, ja.
Und versucht ja dabei auch die ganze Zeit Zero zu erreichen.
Zero, Zero, hey, sie.
So. Ja, erfolglos. Daddy Weiner kommt gerade übrigens noch mit Handschellen zum Schrank, in dem Janeway eben noch gelegen hat.
Zu spät. War das Handschellen? Ich dachte, das wäre so eine Kleberolle gewesen, Klebeband. Naja, es kommt aufs Gleiche hinaus.
Ich glaube, es waren eher Handschellen. Anyway. Im nächsten Moment wird dann Dal und Janeway auf die Brücke gebeamt. Dort verliert er fast komplett die Fassung. Die Crew der Dauntless steht unter rotem Alarm und Dal weiß überhaupt nicht, wie er reagieren soll. Und The Vindicator Essentia zückt schon fast den Phaser. Ne?
Ja. Warum auch immer die den überhaupt auf der Brücke hat, ne?
Ach, stimmt, genau. Vielleicht sind die immer auf der Brücke bewaffnet. Obwohl, ja, doch. So Riker und Worf und so, die waren auch immer bewaffnet.
Riker war bewaffnet. Nein, Worf auch nicht.
Auf jeden Fall, doch.
Ich erinnere mich 100%. Die haben immer Schränke aufgemacht, wenn sie Phaser brauchen. Irgendwie die Wandpaneele aufgemacht.
Ich erinnere mich 100%, als plötzlich die Borg auf die Brücke gebeamt worden sind, dann hat der Riker den Phaser gezückt und hat auf die geschossen.
Ja, aber es gibt so Fächer, wo die drin liegen, aber der hat keinen Phaser an der Uniform. Das würde man sehen.
Guck nochmal hier die Dings-Folge, wo Picard entführt wird. Warum fällt mir der Name
nicht ein? Genau. Aber Freunde, jetzt brauche ich euch hier, ja? Also möglicherweise haben sie da einfach mal für die Folge dann eine Waffe getragen, damit irgendwie, aber die haben auf der Brücke keine Waffen an. Also auch Worf nicht. Der hat sein Kettendingsbums da an, sein klingonisches Dings, aber der hat keine Waffen. Würde ich behaupten.
Ich glaube, die haben Phaser.
Na, wer hat recht?
Schreibt sie die Kommis.
Juhu!
ja. Sie zückt auf jeden Fall ihren Phaser nicht aus die Hand drauf. Als die Phaser der Dauntless weiter auf die Protostar abgefeuert werden, schreit Dal und Janeway völlig planlos: Stopp! Hört auf damit! Ich habe meine Meinung geändert. Und zwar nicht auf eine seltsame Weise, sondern auf ganz normale Art. So. Okay. Ja. Die Verfolgung abbrechen will Dal aber auch nicht, also bleibt Tysis nur noch verwirrt rumzustehen. Und das ist dann pures Chaos. Dr. Noam kommt an und gibt Dal und Janeway einen Kaffee, weil ich gedacht habe, okay, dann wird Janeway wahrscheinlich wieder normal. Und Dal, absoluter Skandal, spuckt den Kaffee aus und schreit, wie kann sie das trinken?
Ja, also, ja, ist auch nicht besonders geschickt, kann man sagen. Aber gut, wie gesagt, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich auch ziemlich durch den Wind, wenn mir sowas passieren würde.
Ja, aber du würdest keinen Kaffee ausspucken, wirklich. Also das geht nicht so.
Ich glaube, es liegt aber schon auch ein bisschen daran, dass er halt einfach noch halt ein Teenie ist so, ne? Und auch vielleicht ein bisschen überfordert mit dieser sozialen Situation. Naja, vielleicht hat er einfach auch noch nie Kaffee getrunken.
Ja, schlechter Mensch. Wirklich, geht nicht.
Jetzt reiß dich mal zusammen, du Kaffee-Junkie.
Okay. Ja, ich versuch's. Aber ich habe lange keinen Kaffee mehr getrunken. Währenddessen Janeway in Dals Körper auf der Protostar. Für sie ist es ein Schock, im Teenager-Körper zu stecken. Sie fragt natürlich sofort, was los ist, und die Crew erklärt ihr alles. Von der Bedrohung durch das Living Construct bis hin zu ihrer eigenen verzweifelten Versuchen, Sternflotte Kontakt aufzunehmen. Und Janeway ist beeindruckt, aber das große Problem bleibt, sie muss in ihren eigenen Körper zurück. Hält dann aber, finde ich, eine tolle Rede. So, ne?
Also ich finde es erstmal cool, dass jetzt hier der Drops gelutscht ist, erstmal, ja, dass jetzt endlich die Kuh vom Eis ist. Hier habe ich noch mehr schräge Bilder. Und ja, das jetzt.
Noch ist die Kuh auf der Plotus da.
Ja, stimmt. Aber die Kuh hat zumindest schon mal gecheckt, was Phase ist, ja. Und genau, das sagt sie, das wollte sie ja jetzt gerade, da wollte sie ja auch hinaus. Ne? Das verbalisiert sie ja jetzt auch nochmal.
Genau. Nee,
also sie hat auch gecheckt, mit wem sie es hier zu tun hat. Ne? Also, dass es hier keine Bad Girls und Guys sind. Und genau, sagt ja dann auch nochmal, dass man nicht immer dem ersten Eindruck folgen sollte.
Ich finde aber, das wurde auch schon vorbereitet. Ich finde, dass Janeway die ganze Zeit so ein bisschen gehadert hat, weil sie irgendwie dann auch gesehen hat, ey, Leute, das sind Kinder. Also irgendwas, ne?
Irgendwas stimmt nicht.
Und Janeway ist nicht Picard. Also die kommt mit Kindern klar und würde irgendwie sagen, ja, also so böse, wie die hier irgendwie gemacht werden von den Erzählungen von diesem komischen Frax, der sagt, irgendwas stimmt da nicht. Also irgendwie, das sind Kinder und irgendwas, ne? So, die war vorbereitet darauf, ihre Meinung zu ändern.
Ja, würde ich auch sagen.
Und ich finde, deswegen funktioniert das hier ganz gut. Ja.
Genau. Und ja, also es waren immer schon wieder so Zweifel da. Da hast du völlig recht. Das hat man, das hat man angelegt.
Als sie dann überlegen, wie sie den Body Swap zurücktauschen können, erfährt Janeway auch, dass Dahl ein Augment ist.
Mhm.
Was ein extrem wichtiger Moment ist für die Charakterentwicklung. Wir werden noch sehen, warum.
Mhm.
Aber hier erstmal nur noch angedeutet wird.
Ja.
So. Weil Dahls DNA ja noch da ist, versuchen sie jetzt das Hijinx-Ritual einfach nochmal, aber völlig ohne Erfolg. Also das bringt gar nichts.
Ja.
Dahl in Janeway sitzt in der Zeit in Janeways Quartier, völlig überfordert von der ganzen Situation, spielt mit Janeways Voyager-Modell rum. Da kommt Essentia rein und will wissen, ob es noch Instruktionen gibt. Aber Dahl hat natürlich überhaupt keine Ahnung, fragt erstmal peinlich nach ihrem Namen. Also er stellt sich weiterhin relativ dämlich an.
Ja.
Essentia erinnert ihn daran, dass sie die Protostar nur über Funk oder direkt kontaktieren können, was Dahl dann schnell als Test deklariert. Total überzeugend natürlich.
Ja, voll.
Also der ist weiterhin sehr, sehr ungeschickt an dieser Stelle. Dann kommt auch nochmal Dr. Noam ins Spiel und erzählt Dahl, dass er Gehirnscans gemacht hat, die Faint Cellular Damage zeigen. Der versucht, das Ganze wegzuwinken, behauptet, dass sein Gehirn völlig okay ist und er nur super viel nachdenkt. So. Aber wir merken schon, Noam ist skeptisch, der will weitere Tests machen, aber der will einfach nur da raus und schiebt die Tests auf nach dem Nickerchen. So.
Genau, also
dementsprechend gehen die gerade mal.
Ja, es zieht sich so ein bisschen zu, ne? Also man sieht quasi so zu, wie wie so langsam die Zweifel immer größer werden in der Crew.
Genau. Und deswegen bringt er die gerade quasi zur Tür raus. Das ist ja direkt vor der Brücke.
Ja.
Auf der Brücke angekommen, verteilt Dahl dann noch ein paar Aufgaben. Antenna, nämlich Tysis, ist jetzt verantwortlich. Und Dahl motiviert die Crew mit dem enthusiastischen Teamwork makes the dream work. So. Ein Spruch, den man sich merken sollte. Ne?
Auf jeden Fall. Ja.
Das Problem ist, da motiviert hier alle ihren Job zu machen und Tysis macht also mit Essentia seinen Job und weil die Protoss halt im Föderationsraum gefällig nahe kommt und ja möglicherweise eine Waffe an Bord hat, ruft Tysis nach Verstärkung. So. Dahl hat ihn dazu motiviert. Also im Prinzip kann es hier keine Beschwerde darüber geben.
Nee.
So.
Ja.
Auf der Protostar grübelt Janeway in der, wie man den Schiffslockout umgehen kann. Dafür sucht sie auch Holo Janeway auf. So.
Ja. Die sie offensichtlich gefunden hat, ja.
Genau. Wir Im dachten, Keller. Die hätte sich abgeschaltet.
Ja.
Und stände nicht einfach auf dem Zwischendeck vor dem Living Construct.
Aber sie steht einfach auf dem Zwischendeck vor dem Living Construct, ja. So,
genau. Aber sie begründet das schön. Ne? Sie sagt, ja, deaktivieren, das wäre the easy way out gewesen. Und the easy way out wäre aber nicht Janeway-like.
Mhm.
So kennen wir Janeway?
Ja.
Fragezeichen?
Ja, schon.
Tuvix? Fragezeichen?
The easy way out, ja. Es ist nach wie vor eine schwierige Folge. So, und ich das Drehbuch musste halt auch irgendwie umgesetzt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob Janeway da so viel Handlungsspielraum gehabt hätte.
Ja. Ich find's immer noch schön, dass sie sich bei Tuvix sowas von in eine moralische Sackgasse manövriert haben, dass sie da einfach nicht mehr rauskam. Wirklich großartig.
Ja.
Dass sie dieses Drehbuch dann trotzdem gesagt hat, ja, das machen wir auf jeden Fall. Weil es ist ja auch wirklich eine gute Folge geworden.
Ja, das ist super, das ist eine super Idee, ja. Und dann bringen wir ihn um. Ja. Das
hat einfach den Charakter von Janeway doch geschadet, das kann man nicht einfach sagen. Aber trotzdem ist es eine wirklich gute Folge geworden.
Ja. Ja, wir sprechen auf jeden Fall, glaube ich, über keine Folge häufiger als über die. Vielleicht eine, aber die
ja, über eine noch, die wird aber jetzt gleich auch nochmal genannt.
Genau. Ne, so. Ja.
Also erstmal haben wir jetzt in einem emotionalen Moment treffen, also die beiden Janeways aufeinander, Janeway in Dahl und Holo Janeway. Und das wird dann auch tatsächlich so inszeniert, dass Holo Janeway in dem Moment, in dem sie erkennt, dass es Catherine ist, sieht sie auch Catherine.
Ja, schön.
Ja. Finde ich auch schön gemacht. Das ne? Ja, sie muss das kurz überzeugen. Sie muss Holo Janeway kurz überzeugen, dass sie das ist, nur eben in Darts Körper. Und wie macht sie das? Sie erzählt eine Geschichte aus der Kindheit. So. Nämlich, als ihre Schwester Phoebe sie in Schwierigkeiten gebracht hatte, Janeway erzählt, wie sie damals aus Versehen die Farben ihrer Schwester verschüttet hat und dann versucht, dem Familienhund die Schuld dafür zu geben. Der Vater hat das natürlich durchschaut und gesagt, come on, Kate, make something great out of that mess.
Oh.
Schöne, viele Anspielungen und alles charakterkonform. Phoebe Janeway kennen wir aus Voyager, aus den Folgen Resolutions und Sacred Ground. Und sie wurde in Sacred Ground auch die Künstlerin der Familie genannt. Das heißt, es ergibt total Sinn, dass sie Farben hat.
Ja, auch schon damals.
Und wir wissen, dass Familie Janeway einen Hund hatte.
Ja.
Also passt alles. Schöne Geschichte. Da hat jemand vorher Memory Alpha gelesen, auf jeden Fall.
Naja, oder die Pilotfolge von Voyager gesehen.
Oder so, genau. Ja, gemeinsam deaktivieren sie dann den Living Construct Virus, aber nur den Teil, der Holo Janeway korrumpiert hatte.
Mhm.
Und Holo Janeway erhält ihre alten Erinnerungen zurück, inklusive aller tragischen Ereignisse um Captain Chakotay.
Ja, aber wirklich aller? Weil das, was wir jetzt sehen, ist ja nicht, oder habe ich das einfach nicht verstanden? Es ist ja noch nicht die Erklärung, was mit Chakotay passiert ist, oder?
Ja, weil sie noch keine Zeit hatten, darüber zu reden. Also, nee, was mit Chakotay passiert ist nicht, das weiß ja Janeway nicht. Das wird ja kurz die Frage gestellt, ist er tot? Weiß keiner, weil Chakotay hat ja irgendwann die Protoster verlassen. Aber alle Aufzeichnungen der Protoster sind wieder da.
Ja, okay.
Sie sehen auch irgendwann den Diviner auf der Brücke stehen und sowas. Ne? Da sehen wir teilweise auch Bilder, die wir so noch nicht gesehen haben. Also alles, was auf der Protoster passiert ist, hat jetzt Holo Janeway wieder in ihren Erinnerungen.
Mhm. Ja. Ja, und damit müsste sie, ich weiß nicht, ob die richtige Janeway da richtig zugeguckt hat, aber eigentlich müsste sie da, das hat sie ja gar nicht kommentiert, auch checken, dass der Diviner da eine Rolle spielt, weil den sah man da ja doch auch irgendwo, oder? Also man, nee, sah man nicht, man sah nur.
Ja, aber das, was Holo Janeway gesehen hat, hat ja Dahl in Janeway nicht gesehen.
Nee, das stimmt.
Janeway in Dahl.
Ja. Ja, du hast recht, stimmt, das ist ja kein Film. Also schon irgendwie, aber nur für
in dem Moment wird Janeway in Dahl auch übrigens von Rock zurückgerufen. Hast du gehört, mit welchem Namen?
Irgendwas mit, was hat er denn gesagt? So ein Zusammenzug mit Danway, Jane Dahl oder sowas?
Admiral.
Ach, Admiral, genau. Ja, warum nicht?
Janeway in Dahls Körper und die Crew entwickeln jetzt einen Plan, wie sie den Körpertausch rückgängig machen können. Dahl und Janeway müssen sich im Weltraum treffen und sich physisch berühren.
Natürlich.
Schließlich hat das Organien-Gen von Dahl diesen Körpertausch erst möglich gemacht. Denn die Energie vom Phaser-Beschuss hatte quasi den telepathischen Kontakt zu seinem physischen Kontakt gemacht. Ei.
Also es lag daran, dass gerade das Schiff in dem Moment beschossen worden ist, dass es überhaupt geklappt hat mit dem Körpertausch. Ja.
Genau, ja. Okay.
Ja.
Ja, ich versuche jetzt nicht mehr das irgendwie physikalisch. Anyway,
Janeway
stimmt auf jeden Fall zu.
Ja.
Ja. Und sagt dann auch, ja, und ich wurde auch schon mal in einen Salamander verwandelt.
Ja, genau. Es gibt so einen kurzen Moment des Zögerns, wo sie irgendwie sagt, so, wo man kurz noch denken könnte, so, dass sie sagt, so, was eine Schwachsinnsidee, so, und dann sagt sie so, Hey, ja, nee, ich bin dabei, ja. Mir ist was Schlimmeres passiert. Ich bin in Salamander verwandelt worden. Schöner Moment, wirklich.
Der hätte von uns kommen können.
Absolut. Dieses,
naja, sie wurde halt auch schon mal in Salamander verwandelt, mein Gott.
Ja. Also, es, ja, diese Serien nehmen uns immer mehr voraus, ja. Was sollen wir denn in Zukunft überhaupt noch sagen, so, wenn ihr so weitermacht?
Ja, nichts mehr.
Ja, Selbstironie. Können wir nur die Serie zitieren. Selbstironie bringt uns hier echt nicht weiter. Denkt mal an die Podcasts.
Also für alle Leute, die das immer noch nicht verstanden haben, natürlich erinnert Janeway hier an die Ereignisse von Threshold, unserer Lieblingsfolge von Voyager. Als Tom Paris und sie einen besonderen Evolutionsfortschritt machen und sich in Salamander verwandeln.
Die haben wir noch gar nicht besprochen, oder? Wir sprechen andauernd über sie, aber wir haben sie nie besprochen, ne? Ja.
Ja. Manche Folgen muss man einfach mal besprechen, genau. Also ja. Folgen, die besonders, also auch Tuvix, so Folgen, ja? Die besonders sind irgendwie. Ja. wie bekommen sie denn jetzt Del und Janeway auch dazu mitzumachen?
Haben wir nicht Tuvix mal besprochen? Das ist die nächste Idee.
Was? Schön, ja. Nee, Tuvix haben wir nicht besprochen. Wie bekommen sie jetzt Del und Janeway dazu mitzumachen? Da haben sie die nächste Idee.
Ja.
Das Gute ist, die Dauntless fliegt nämlich gerade über sie und sie können sich gegenseitig im Fenster anschauen.
Ja.
Und dann hat Janeway in Del ja den Vorschlag, naja, dann lass einfach Phantomime spielen mit Del und Janeway. Und tatsächlich bringen sie die Botschaft unter. Also, Jankum, der Del rumträgt. So.
Ja, sie
schaffen es auf jeden Fall.
Hättest du das hinbekommen? Wie sind so deine Charade-Fähigkeiten? Wobei, wenn ich drüber nachdenke, an unser letztes Charade
Damit haben wir das Nerdquiz gewonnen, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, aber weil ich so gut bin im Charadieren.
Im Schnipsen.
Ja, so, ja. Lassen wir das.
Ja, also, nee, Charade spielen, während zwei Schiffe übereinander im Warp-Flug sich befinden und sich von Fenster zu Fenster anschauen, ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, also Del und Janeway weiß ja auch gar nicht, dass er es wirklich erraten hat. Er freut sich total darüber, dass er es erraten hat. Und das ist ein Problem, weil in dem Moment stehen Ascensia, Tisis und Gnome im Raum.
Ja.
Aber
dann ist halt auch
er hat
vorbei,
ja noch
nicht eigentlich
Bestätigung, dass er es wirklich gecheckt hat.
Ja, ja. Und dann vergeht ja sehr viel Zeit, in der man sich schon fragen könnte, hat es geklappt oder nicht? Aber das tut keiner mehr. Also die Frage stellt keiner mehr.
Ja, sie fragen sich das irgendwann, weil Janeway nicht kommt. Also
ja.
Del und Janeway kommt nicht, weil die nämlich jetzt Janeway in die Krankenstation bringen. Was man irgendwo auch verstehen kann. Also selbst wenn Ascensia keine Doppelagentin wäre,
ja,
würden sie sicherlich jetzt langsam Janeway mal in die Krankenstation bringen.
Definitiv.
Ja. Weil sie an Janeways Identität zweifeln. Das sagt Naomi auch ganz klar. Ja, wir wissen nicht, wer sie sind.
Ja.
Auf der Protoss hingegen machen sie sich bereit für den Weltraumausflug. Janeway verteilt noch Komplimente an Rock, völlig zu Recht.
Mhm.
Aber sie offenbart gewinnen auch eine traurige Nachricht über Del, die wir natürlich schon kannten, weil wir Star Trek kennen. Janeway sagt als Del Gwyn, dass Del niemals der Sternflotte beitreten darf, weil er ein Augment ist.
Tada. Ja,
dieses Stigma kennen wir, wurde in Dr. Bashir, I Presume, bei DS9 etabliert. Die Folge haben wir besprochen.
Mhm.
Das könnt ihr euch also gerne mal anhören. Und Dr. Bashir durfte seine Karriere fortsetzen, nachdem er enttarnt worden war.
Ja.
Una in Strange New Worlds in der Folge Ad Astra per Ascensia.
Astra. Ist doch gar nicht so schwer, oder?
Ad Astra per Aspera, genau. wurde Una deswegen zur, vor Gericht gestellt, weil sie genetisch aufgebessert war. Und auch die durfte weiter in der Sternflotte bleiben.
Ja.
Aber die Frage ist halt, darf man auch beitreten als klarer Augment? So.
Ja, offensichtlich nicht. Ja.
Also kommt man überhaupt auf die Akademie zum Beispiel?
Ja. Naja, es ist halt so die Frage, ne? Also kann das nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass das am Ende der Staffel, ne, also jetzt irgendwann am Ende der nächsten zwei Folgen, die ja eine Doppelfolge sind und damit ja vermutlich das Finale der nun kommenden oder der nun endenden Staffel. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu einem Problem wird und Dal vielleicht auch sogar die Gemeinschaft verlässt und sich nicht gut aufgehoben fühlt in der Föderation.
Der Föderation?
Mhm. Ja. Aber dass es vielleicht dann irgendwann im Ende der zweiten Staffel alles endet, damit, dass man möglicherweise doch einen Präzedenzfall schafft, so, ne? Weil ich meine, er kann ja wirklich nichts dafür. Es ist ja im Prinzip so ein bisschen die Nummer wie beim Doktor. Er wusste ja auch nichts von seiner Getuntheit.
Bei Bashir.
Bei Bashir, genau, mhm. Genau. Bis sie es halt herausgefunden haben, beide quasi. Und das, also ich finde, das kann man ihnen halt irgendwie nicht so richtig vorwerfen. Das ist halt.
Nee, Bashir wusste das, das ist ja das Problem bei Dr. Bashir, I presume.
Ja, aber der hat es von seinen Eltern irgendwann erfahren. Das ist ja nichts, was er gemacht hat, oder? Also das war doch.
Nee, okay, stimmt. Er hat es nicht gemacht, aber ja. Er wusste das schon lange und er hat ja die ganze Zeit O'Brien belogen, zum Beispiel.
Ja, das ist. Ja. Ne?
Ja. Ja. Ja, aber du hast recht. Also im Prinzip. Dal kann gar nichts dafür, hat niemanden belogen.
Ne? Ja.
Und trotzdem ist es ein Stigma gegen Augments. Das ja, ich finde, historisch begründet ist.
Ja, ja, klar, aber ich finde, da kann man halt auch schon irgendwie, vielleicht kann man da mal einen Präzedenzfall schaffen, weil ich finde, auch das wäre Föderation, dass man irgendwie sagt, ja, wir haben eine Regel und die haben wir aus Gründen eingeführt und die Gründe sind möglicherweise auch noch gut oder die sind auch noch wichtig in dieser Zeit, aber wir müssen sie halt nicht starr durchsetzen, weil es Einzelfälle geben kann, wo sie halt keinen Sinn ergeben.
Ich würde mich auf jeden Fall auf eine Gerichtsfolge freuen, in der das durchdiskutiert wird.
Absolut, wäre ich bei.
Lange trauern können sie über diese Enthüllung aber eh nicht. Jenkins macht sie nämlich darauf aufmerksam, dass Dal und Janeway eben nicht zum Weltraumspaziergang ansetzt. So. Stattdessen liegt Dal auf der Krankenstation, also als Janeway, festgekettet und der Diviner steht vor ihm.
Ja.
Ja. Aber anstatt, dass der Diviner Janeway tötet oder so, oder auslacht oder was auch immer, was wir vom Diviner erwarten würden, gibt es eine überraschende Wendung. Der Diviner, der ja Janeway als Feindin sehen sollte, überrascht uns alle, indem er sie befreit. Also der Typ, der vor kurzem noch Starfleet an die Gurgel gehen wollte, zeigt plötzlich Herz.
Er begründet es natürlich auch, ne? Ja.
Ja, genau. Er sagte, hey, du hast mir mein Leben gerettet, also revanchiere ich mich mal und lass dich abhauen.
Naja, und dass sie, beziehungsweise ne, die ganze Crew, schon sein Bild von der Föderation so ein bisschen verändert haben, ne, weil er halt herzlich, ohne Vorteile aufgenommen worden ist, weil ihm geholfen worden ist, obwohl niemand wusste, wer oder was auch immer er war, mit welcher Intention oder wie auch immer so, ne? Und das scheint irgendwas mit ihm gemacht zu haben.
Ja, also er fühlt sowas wie Dankbarkeit,
ne? Ja.
Who would have thought this? Und lässt dann noch so einen kryptischen Kommentar fallen, Alter, tu mir einen Gefallen, pass auf meine Tochter auf, falls mein Plan nicht aufgeht. Ja, und damit darf Dal und Janeway aus der Krankenstation rauslaufen und ist wieder frei. Was sagst du denn jetzt? Ist das für dich nachvollziehbar, charakterkonform, was der Diviner hier macht?
Nein, wenn du mich jetzt nicht auf diese Szene hingewiesen hättest am Anfang, also ob es charakterkonform ist, weiß ich nicht so ganz genau, aber irgendwie mochte ich den Moment, weil er vielleicht zeigt, dass auch der Diviner nicht schwarz-weiß ist. Der ist halt kein böser Mensch oder kein böses Wesen oder kein durch und durch böses Wesen, sondern das geht, sie haben halt eine Agenda und sie haben halt eine vielleicht auch nachvollziehbare Agenda und einen Groll auf die Föderation, weil da irgendwas ordentlich schiefgelaufen ist, offensichtlich so, ne? Sie ziehen daraus möglicherweise die falschen Schlüsse, weil die Föderation dann zu erledigen ist halt auch irgendwie nicht so die super Taktik. Man könnte ja vielleicht auch eine andere Möglichkeit finden, wenn man schon in der Zeit reist. Na, da haben wir ja auch schon andeutungsweise mal drüber gesprochen. Man könnte ja auch verhindern, dass es diesen First Contact gibt oder wie auch immer. Ja. Ne? Aber ja, also ich finde es halt irgendwie ganz, ganz cool, dass er hier halt grau gezeichnet wird. Auch wenn es zugegebenermaßen ein bisschen außer Kalten kommt und mit der Luftschleusennummer vom Anfang dieser Folge noch ein bisschen weniger glaubwürdig wirkt. Das, ja. Ne, also es wohnen so ein bisschen zwei Seelen in meiner Brust, weil ich auf einmal finde, dass ich es cool fände, wenn halt, oder cool finde, wenn Figuren halt so ein bisschen vielschichtiger gezeigt werden, aber genau, es wurde nicht so richtig vorbereitet.
Da gebe ich dir total recht, ne? Also das ist, ich finde es total gut, wenn der Diviner auch eben nicht das pure Böse ist, sondern tatsächlich sich auch so ein bisschen in Grautönen zeigt. Und da hatten wir ja schon in den letzten Folgen öfter mal drauf angesprochen. Es ist schon mal ganz gut, dass er eine Motivation hat, eine nachvollziehbare Motivation, warum er überhaupt diese ganze Nummer hier macht.
So, ja. Ne? Und auch das,
nicht also, pure Boshaftigkeit.
Ja. Ja, und auch diese die Beziehung zu seiner Tochter, die ja eigentlich nur Mittel zum Zweck ist, so, ne? Die eigentlich nur dazu da war, die Mission zu Ende zu führen, wenn er es nicht mehr selber hinbekommt, so, ne? Zu der hat er ja doch mehr emotionale Beziehung, als er selber, glaube ich, gerne wahrhaben hätte. Haben hätte. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Das kommt, finde ich, jetzt auch noch, oder kommt so in den letzten Folgen auch noch immer mal wieder ein bisschen mehr raus, weil wir da auch sehr viel Kühle erlebt haben zwischenzeitlich, ne? Also
vollkommen, ja. Ne?
So, und das vielleicht liegt es auch an dem Mindmeld oder an dem medusianischen Anblick oder wie auch immer, dass da vielleicht noch irgendwie was ins Wanken geraten ist. I don't know.
Maybe. Ich finde trotzdem, dass das hier zu krass ist. Ich finde, also es ist ja schon irgendwie die Möglichkeit, wenn er Janeway hier einfach nicht tötet und das auch begründet und sagt, ja, ich könnte dich jetzt einfach töten. Ich tue es aber nicht. So, dann wäre ja schon eine Schattierung da, dass er Janeway hier wirklich befreit, Fesseln löst und sagt, geh in eine Situation, in der für ihn überhaupt nichts geklärt ist. Das ist mir zu viel.
Ja, das ist auf jeden Fall schwierig, weil es vor allen Dingen auch kein Geh ist, irgendwie lauf in die Prärie und guck mal, wie du dich durchschlägst, sondern er schickt sie ja quasi auf ihr Schiff zurück.
Ja. Ja, er schickt sie wieder in Kommando.
So. Ja, genau. Ja.
Und muss damit rechnen, dass sie ihn sofort im Prinzip in Ketten legen könnte.
Ja.
Weil er ja glaubt, dass sie noch die Erinnerung, also hat sie ja auch, aber das ist jetzt eigentlich der, aber egal. Also er glaubt, dass die Erinnerung noch darin ist, dass sie die Warner Cut gesehen hat und dementsprechend auch den Diviner mit den Warner Cut in Verbindung bringt. So. Also den hat sie zwar nicht gesehen, weil er hinter ihr stand oder aus dem Schatten der Tür sich gelöst hat, aber sie muss ja schon sehen, okay, Ascensia und der Diviner, die kann man offensichtlich zusammenbringen.
Ja.
Rein optisch schon.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob er gecheckt hat, dass möglicherweise Daryl da drin ist, aber dann hätte seine Begründung irgendwie nicht so richtig Sinn gemacht. Ne? Nee, weil, ja, ne? Weil dieses passen Sie auf meine Tochter oder pass auf meine Tochter auf. Natürlich auch nochmal ein bisschen, also könnte nochmal ein bisschen mehr Sinn ergeben, wenn er gecheckt hätte, dass es Daryl ist, ne?
Ja. Nee, aber er bezieht sich ja ganz klar auf Janeway
und die Föderation. Ja, ja, absolut.
Ja. Naja, okay. Janeway und Dell geht dann nach draußen in einen Raumanzug. Auf der anderen Seite der Warp-Blase oder des Warp-Feldes tut Janeway und Dell das Gleiche. Nee, Dell und Janeway tut das Gleiche, obwohl die Protostar immer noch von der Dauntless verfolgt wird. Plan ist auf jeden Fall, dass Murph das Sicherungsseil ist.
Okay.
Frage, gibt es auf der Protostar nicht ein richtiges Sicherungsseil? Vielleicht sogar mit Kurbel oder so?
Ja, das hat man auf jeden Fall schon mal gesehen in ähnlichen Situationen, ne?
Ja. Aber gut, sie haben hier Murph, dann benutzen sie auch Murph.
Ja. Und Murph ist halt viel flexibler im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Gerade als Dell und Janeway versucht, sich seinem eigentlichen Körper zu nähern, wird er von einem Traktorstrahl der Dauntless erfasst. Aber gibt nicht auf mit, also Janeway und Dell gibt nicht auf. Mithilfe von Murph zieht sie sich rüber, weil der ist halt Stretch-König und schießt mit einem Phaser auf Dell und Janeway.
Hat ja schon mal funktioniert, so. Ja.
Genau. Ist ja auch ein Klassiker in Star Trek, natürlich funktioniert das. Der Phaser verbindet die beiden Körper wieder und voila, Dell und Janeway kehren in ihre eigenen Körper zurück. Es ist fast, als hätte man die zwei Körper und das Phaserschießen als Anleitung gelesen. I don't know. Auf jeden Fall hat es alles perfekt funktioniert.
So. Ja, super, toll.
Genau.
Ja, come on.
nicht so lange drüber nachdenken.
Ja.
Und kaum haben alle ihre Körper zurück, werden sie aus dem Warp gezogen. Und was sehen sie? Eine massive Armada von Sternflottenschiffen, die sie umzingelt.
Das ist im Prinzip eine Szene aus Star Trek Picard, ne?
Ja, oder aus jeder anderen neuen Star Trek-Serie. Irgendwann kommt immer die Armada.
Ja, stimmt.
Die Föderation hat nämlich auf den Hilferuf reagiert und alles aufgefahren, was sie an Schiffen haben.
Ja.
Wir sehen da ein paar ikonische Designs, Sovereign-Klasse, Defiant-Klasse, die Centaur-Klasse, die es nur in DS9 bis jetzt gab. Also wieder ein paar schöne Modelle ausgepackt.
Die haben nämlich alle nichts zu tun. Ne? Die haben alle nichts zu tun und können mal eben vorbeikommen.
Ja, vielleicht sind sie ja auch gerade in der Gegend, weil wir sind ja in der Gegend, wo eventuell die romulanische Evakuierung stattfindet, ne? Und vielleicht sind sie da gerade beschäftigt.
Wer weiß. Aus.
Ja. Aber im Zweifel ist so eine Flotte schnell zusammengezogen.
Offensichtlich.
Janeway ist zurück in ihrem eigenen Körper, aber ihre Freude darüber währt nur kurz. Sie befindet sich nämlich in der Brick der Dauntless.
Ja. Und damit bringt natürlich auch all das nichts, was sie jetzt quasi verstanden hat über die Protostar und über seine Crew. Ja, es kann sich halt nicht vermitteln, weil es nimmt sie niemand mehr ernst. Also sind wir wieder ein bisschen da, wo wir eigentlich angefangen haben in dieser Folge.
Ja, ein bisschen schon, ne? Auf jeden Fall. Tja. Aber wir sind vor allen Dingen am Ende unserer Folge. Was würdest du jetzt vielleicht so als Fazit zu dieser Folge sagen?
Also wenn man jetzt mal die Prämisse schluckt, ja, und nicht hinterfragt, wie das jetzt mit diesem ganzen Körpertausch funktioniert, finde ich, habe ich hier eine durchaus unterhaltsame, schnelle, auch ganz gut gemachte Folge gesehen mit ein paar echt guten One-Linern, die mich gut unterhalten hat, mit auch zwei, drei kurzen Deep-Momenten. Also alles in allem, nachdem wir ja jetzt irgendwie zwischenzeitlich jetzt auch mal Folgen hatten, wo wir ja so gar nicht so richtig glücklich mit waren, bin ich mit der Folge durchaus zufrieden. Da sind wir wieder, finde, also so für meinen Fall oder für meinen Anspruch sind wir wieder irgendwie was so den Entertainment-Faktor und auch so ein bisschen das, was vorher die Folgen ausgemacht hat, sind wir da wieder auf einem ganz guten Weg. Wir sind vielleicht noch nicht ganz oben angelangt, aber die Folge fand ich eigentlich echt ganz gut. Wie gesagt, wenn man nicht zu lange drüber nachdenkt, du hast es ja schon angesprochen, ne, also das mit dem Körpertausch ist natürlich irgendwie alles Quatsch, aber ich finde sie, auch wenn man schon mal ein paar Mal gesehen hat, ich finde, sie haben es wirklich hier schön inszeniert. Sie haben es gut inszeniert, es war unterhaltsam.
Ja.
Und ich fand halt auch Kate Mulgrew tatsächlich wirklich großartig.
Ja, schönes Voice-Acting fand ich auch.
Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht, wie sie, also wie man auch gefühlt hat, wie sie da spielt quasi in ihrer Rolle so, ne, und ja, also das, ich hatte Spaß bei der Folge. So, und jetzt, ich glaube, findet auch viele Gründe, warum man das vielleicht nicht so cool findet, weil es vielleicht auch ein bisschen ausgelutscht ist, so, aber ich finde, sie haben es unterhaltsam umgesetzt und sie hatte ihre Momente, die Folge, und ich habe sie gern gesehen.
Mhm. Ja. Ich auch. Zwei Herzen schlagen in meiner Brust, muss ich jetzt ehrlich sagen.
Ja.
Ich mag es gern, wenn Technobabble irgendeinen Sinn ergibt, deswegen stürze ich mich dann auch gerne auf so einen Satz von Rock Tuck, der irgendwie dann doch schon ein bisschen Sinn ergibt, auch wenn vielleicht da irgendwelche fiktiven Elemente drin vorkommen, aber trotzdem passt das irgendwie zu physikalischen Theorien. Und ich habe ja versucht, irgendwie das Beste daraus zu machen mit Philosophy of Mind oder sowas, aber das ist halt, also diese Körpertauschnummer ist halt Kappes.
Ja.
Auf der anderen Seite, und deswegen sage ich, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust, auf der anderen Seite finde ich es halt eigentlich eine recht charmante Lösung, wie man dieses Dilemma aufgelöst hat, dass man nicht miteinander kommunizieren kann. Dass man das dann mit dem Körpertausch macht, ist eigentlich eine charmante Nummer. Vielleicht, denke ich, wurde hier das Brainstorming ein bisschen früh abgebrochen. Eventuell hätte man auch noch eine andere, auch charmante Nummer finden können, die vielleicht auch trotzdem kindgerecht, also oder jugendlichengerecht wäre und aber auch noch irgendwie keine völlig Banane so eine Prämisse hat.
Ja.
Aber trotzdem, es war ja okay.
Ja.
ich bin jetzt kein großer Freund von diesen Körpertauschfolgen. Ich fand ja auch Spock am Mock schon irgendwie bescheuert bei Ascension Worlds. Naja, aber im Endeffekt, die Spannung wurde hochgehalten. Ich konnte nicht alles verstehen, was hier passiert ist.
Ja.
Keine Ahnung, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen zu sehr und vielleicht auch ein bisschen künstlich über den Unterschied zwischen Warpfeld und Warpbubble geärgert.
Ja.
Aber der Diviner gibt mir so ein paar Rätsel auf, das muss ich wirklich sagen. Ich fand das ein bisschen zu hart, dieser Twist, den ihr mitmacht. Alles in allem, glaube ich, ziehe ich ein mittelmäßiges Fazit. Ist okay. Ich erwarte aber jetzt von den beiden Sturmfolgen der nächsten beiden Wochen
ja.
ein bisschen mehr. Also ich erwarte ein spannendes Finale. Ich bin gespannt.
Ja. Ich auch. Ja, das mit dem Diviner ist auf jeden Fall eine Sache. Das müssen wir vielleicht mal im Auge behalten, ob sie uns das jetzt noch ein bisschen weiter erzählen, so, weil da kann man es vielleicht noch irgendwie darauf zurückführen, dass er wirklich jetzt durch dieses einmal Brain durcheinander gescrumble, vielleicht jetzt ein bisschen anders unterwegs ist, so, ne? Weil es gab ja so Ansätze, also er fühlt sich schon, finde ich, ein bisschen anders an als vorher. So. Und vielleicht kann man
es. Weil er natürlich hilfloser ist. Er ist auch nicht mehr der Boss. Er ist selbst bei den Bösewichten nicht mehr der Boss. Ja. Ne? Und deswegen, ja.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man es erklären kann irgendwie. Wie gesagt, ich finde auch, dass es ein bisschen aus der Kalten kam. Aber ich fände es schön, wenn sie es vielleicht noch ein bisschen erklären würden. Auch jetzt so in den nächsten zwei Folgen haben sie ja noch die Gelegenheit. Und da wird er ja wohl noch eine Rolle spielen.
Ja.
Ja.
Ich, keine Ahnung, ich verstehe dann irgendwie nicht, warum sie ich rate dazu, die Admiralin loszuwerden, indem sie sie aus einer Luftschleuse werfen. Das schreiben sie in diese Folge rein, als Line vom Diviner. Was ist denn dazwischen passiert?
Ja, das ist tatsächlich das ist tatsächlich irgendwie Bullshit. Da gebe ich dir recht. Ja.
Naja. Gut, nächste Woche wissen wir mehr, wie es denn weitergeht.
Das wissen wir auf jeden Fall. Ob wir mehr über den Diviner wissen, das wissen wir dann auch.
Das wissen wir dann auch, genau. Ich freue mich aber drauf.
Ich mich auch.
Es ist spät.
Ja, wir gehen jetzt ins Bett und ihr könnt gerne weiter kommentieren. Wir lesen das, wir nehmen das wahr, wir antworten im Zweifel auch und wir freuen uns über eure Meinungen auch zu dieser Folge. Es gab so ein paar Leute von euch, die schon zu der vorletzten Folge geschrieben haben, dass es danach wieder weiter aufwärts geht. Und das schauen wir uns jetzt ganz genau an, wie weit es dann jetzt aufwärts geht mit dem Finale. Bis dahin.
So ist es. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.